Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Mein Name ist Stefan und der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um Sci-Fi, Comics, Bücher, Filme, Serien und eine Prise Star Wars. Ja, und in der heutigen Folge, da gilt es, diese Welten zu verbinden. Und natürlich mache ich das wieder mal nicht alleine, sondern ich habe diesmal drei fabelhafte Gäste bei mir. Zum ersten Mal in dieser Konstellation habe ich dabei den lieben Gregor von Dinge von Interesse. Hi Gregor.
Ja, hallo. Schön hier zu sein.
Micha vom langweiligen Erwachsendasein.
Hallöchen.
Und der Dauergast Timo von Antenne Alderaan. Hi.
Tilo. Hallo.
Was mache ich hier? Das ist jetzt.
Ich muss weg.
Ja. Da weißt du schon, dass du richtig aufgehoben bist hier.
Ja. Einen schönen guten Abend natürlich auch von mir.
Ja, also das Thema der Folge, die ZuhörerInnen haben es wahrscheinlich schon gelesen, ist unsere Top 3 Charaktere jeweils. Und ich sollte vielleicht kurz erklären, wie ich auf die fantastische Idee schon wieder gekommen bin. Ich war nämlich vor längerem mal in irgendeinem Blog, ich weiß gar nicht von welchem dieser Magazine, und da waren die Top 100 Film- oder Seriencharaktere, ich weiß es gar nicht mehr. Und die Liste hat mich entsprechend empört, weil ich natürlich mit nichts einverstanden war und gedacht habe, das geht besser. Und dann habe ich festgestellt, wie ich mal überlegt habe, so einfach ist es dann doch nicht. Und dann habe ich gedacht, ihr seid ja alles auch drei Leute, die einen sehr guten Zugang zur Popkultur haben, die sehr viel schauen, sehr viel spielen, sehr viel lesen. Und ich kann mir entsprechend noch ein bisschen Expertenmeinungen dazu holen. Und die Idee ist, dass wir jetzt im Vorfeld alle so mal geschaut haben. Ich hatte ja ursprünglich mal die ambitionierte Idee, dass jeder eine Top 5 mitbringt. Da wurde ich ein bisschen eingehegt, ja, weil das vielleicht zu lange dauert, wenn wir jeder fünf Leute anbringen. Aber jetzt haben wir jeder mal eine Top 3 zusammengestellt. Und da gehen wir mal reihum durch, von hinten nach vorne, würde ich sagen. Ja, und schauen mal, egal ob aus Serie, aus Film, aus einem Spiel, Comics oder wo auch immer, was für uns so besondere Charaktere sind. Entweder besonders tolle Bösewichte, Heldinnen, wie auch immer. Ja. Und schauen mal, wo wir rauskommen, was dann quasi die offizielle maximal Top 12, vielleicht auch ein paar weniger bei Überschneidung, der besten Charaktere aller Zeiten sind.
Aber ohne Star Wars.
Guter Einwand, weil natürlich sonst die Top 3 wahrscheinlich relativ einfach wäre. Ja, zumindest bei Timo und mir habe ich gedacht, okay, ich schränke es mal ein, dass wir zumindest Star Wars draus lassen.
Ja. Ich heiße immer noch Tilo.
Ja.
Sag mal, was ist denn los hier? Also...
Es wäre einfacher, dich wirklich umzubenennen, glaube ich.
Ja, also das ist wie mit Björn und Bernd, ab sofort Timo.
Du weißt, dass sowas hängen bleibt dann.
Ja, das ist ja das Problem. Einmal falsch gemacht.
Ja, ja.
Und da ist es da. Also, ich gehe kurz in mich. Tilo. So, jetzt werde ich beim nächsten Mal bestimmt wieder Timo sagen. Ist ja nicht so, dass wir noch keine Folge zusammen gemacht haben. Aber...
Das war die letzte, aber wahrscheinlich.
um den Faden komplett zu verlieren, wo waren wir? Wir waren dabei, dass wir gesagt haben, Star Wars ist nicht dabei, weil dann wäre es vielleicht ein bisschen langweilig. Aber es interessiert mich natürlich, wie seid ihr denn jetzt an die Liste rangegangen? Weil bei mir war es ein ziemlicher Krampf.
Ja, total. Also ich hake einfach mal gerade ein. Bei mir war es auch... ich dachte mal, um Gottes Willen, also Top 5 wäre schon ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Und dann dachte ich mir, aber Top 3, es macht die Sache nicht einfacher. Also Platz 1 war ich relativ safe direkt von Anfang an. Platz 2 war ich auch relativ klar. Und dann aber der dritte Platz. Und da habe ich mich unheimlich schwer getan. Und dann musste ich mal so ein bisschen raussieben. Und dann habe ich gedacht, ich fange einfach mal an, wie im normalen Leben. Was hat mich denn als Jugendlicher und vielleicht in der Kindheit so richtig angetan? Und so habe ich mal das Ganze hergeleitet. Also erstmal so, was hat mich in den frühen Jahren begeistert? Und dann später, was hat mich dann, sag ich mal, aktuell so begeistert? Das war meine Herangehensweise.
Ja, also bei mir war es nicht anders. Ich bin da natürlich wie immer im Leben sehr lax rangegangen und habe gedacht, drei oder fünf Charaktere, die du halt popkulturell irgendwie ganz geil findest oder mir hat mir angefangen, so Namen aufzuschreiben und dachte, ob ich überhaupt auf fünf komme, weil so die besonders hervorstechen, weil ich finde so viele geil und so. Und dann war diese Liste wirklich sehr in the making. Also jedes Mal, wenn ich drauf geguckt habe, fiel mir noch eine andere Figur ein. Ich hatte nur bei denen, die ich jetzt endgültig drauf hatte, muss ich auch sagen, tue ich mir auch schwer dazu sagen, 1, 2 oder 3, sondern die sind einfach so die Reihenfolge, in der ich sie halt aufgeschrieben habe. Aber bei eigentlich jeder dieser Figuren habe ich gedacht, die gehört zumindest auf so eine Liste. Und ob das aber auch nächste Woche noch so ist, das weiß ich nicht. Ne? Es muss nur eine geile neue Serie dazwischen kommen oder was Altes nochmal zu sehen sein. Das ist einfach ein fließendes Dokument in the making, was wirklich nur den aktuellen, gerade jetzigen Ist-Stand von gestern Nachmittag darstellt.
Ja, ich hatte auch so meine Probleme mit der Liste, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin tatsächlich auch so eigentlich drangegangen wie Micha. Also bei mir war sozusagen der Wirkungsfaktor ganz entscheidend. Und das beginnt bei mir halt immer in der Kindheit. Und da gibt's halt so ein paar Franchises oder ein paar literarische Figuren, mit denen ich sehr früh in Kontakt gekommen bin und die entweder über meine Eltern an mich herangetragen wurden oder die per Zufall an mich herangespült wurden, durch vielleicht Freunde oder ein Geschenk oder sowas. Und das war dann sozusagen meine Herangehensweise. Aber es ist auch ein bisschen so wie bei Gregor, glaube ich. Es gibt auch aktuellere Strömungen oder aktuellere Figuren, die da immer mal wieder so rein switchen. Deswegen war ich auch ganz glücklich, dass wir auch noch so ein paar Honorable Mentions haben am Ende, wo wir vielleicht das ein oder andere dann noch aus dem Hut zaubern können. Ja, die sind wichtig.
Also was ich bei mir festgestellt habe, dass es gar nicht so einfach war zu trennen zwischen zum Beispiel Hauptcharakteren in Serien oder Filmen, wo ich die Serie, den Film besonders mag, aber eigentlich der Charakter vielleicht gar nicht dann so herausragend ist. Da musste ich so ein bisschen trennen. Und dann wollte ich auch versuchen, so nicht, man hat dann doch so ein Recency-Bias, habe ich festgestellt. Und gerade, wenn es so viele Serien gibt, ist es extrem schwer für Filmcharaktere, hatte ich so das Gefühl, weil man mit denen viel weniger Zeit verbringt. Deswegen habe ich es versucht, bei mir aufzuteilen auf drei verschiedene Medien sozusagen. Aber im Prinzip, die Liste hat sich, glaube ich, 10 Minuten vor der Folge noch einmal geändert.
Witzigerweise, es kommt bei mir auch aus 3 verschiedenen Medien.
Naja, ich bin anscheinend der Fernsehtyp und sehr seicht. Aber mir ist aufgefallen, keine der Figuren von meinen Top 3 ist, also die jüngste ist 22, 23 Jahre alt. Also, nein, wo ich sie kennengelernt habe. Also, was ich damit sagen will, da ist keine Figur dabei, die mir in den letzten 20 Jahren zum ersten Mal begegnet ist, sondern es sind ältere Figuren. Das frage ich mich, ob ich einfach so eine Art Taste-Freeze habe, dass ich sage, jetzt wird es schwer, noch was dazu zu kriegen, oder ich einfach alt und verbittert bin. Kann beides sein.
Ja? Bist halt allen noch Zeit gegangen.
Ja, wahrscheinlich, ja.
So, pass auf übrigens. Ich habe jetzt hier random.org unsere 4 Namen reingeschrieben und diesmal habe ich auch Thilo mit L, da werde ich heute Nacht, glaube ich, noch schlecht schlafen. Aber, und jetzt drücke ich hier auf random und dann haben wir eine Reihenfolge und die Reihenfolge ziehen wir einfach von vorne nach hinten durch und ich sag's mal kurz und kopiere es mir dann, dass ich es nicht vergesse. Da ist erst der Micha, dann komme ich, dann Gregor und den Abschluss der Runde macht der Thilo immer.
Yay! Der Esel kommt immer zuletzt.
Der hat's ja leicht.
Ja. Der kann immer noch mal reagieren und dann sagen, also.
Oh, jetzt kommen die alle mit Literatur, dann nehme ich doch Moby Dick.
Nee. Ich sag ja, bei mir wird's ganz cheesy erstmal.
Till Schweiger. Ja,
ich sehe schon irgendwelche Ninja-Karate 80er-Jahre-Filme. Oh, Vanilla. Oh, nein, okay, ich bin raus, ich bin ruhig.
Geht langsam in die Richtung. Ne?
Also, aber kann ich kurz? Eine Sache, Micha, steht jemand, einer der Helden, auf einem Motorrad irgendwann im Laufe seiner Darstellung?
Er hat es wirklich knapp verfehlt. Okay.
Mehr sage ich nicht.
Aber der kommt noch bei den Honorable Mentions. Dann auf jeden
Fall. Bin ich gespannt, wer das sein soll.
Auf jeden 36 Fall. Kammern der Shaolin.
Alle 36.
Wobei auch der im DVD-Regal hier steht.
Nee, also. Ich habe mich der Einfachheit halber für die Crazy 88 entschieden und jetzt bin ich ruhig.
Also es beginnt natürlich bei mir in den 80ern, ne? Und ich wurde ja da richtig sozialisiert, ne? Gregor kennt ja meinen Leidensweg mit allen Sachen, die mich zu dem Mann machten, der ich heute bin. Und ein Riesenfaktor in den 80ern war Sledgehammer. Und Sledgehammer würde ich auch auf den Platz 3 direkt rücken lassen, weil das war für mich einfach der Held meiner Kindheit gewesen. Also ich weiß noch immer, das lief ja dann so im frühen Nachmittagsprogramm auf RTL, damals noch RTL Plus, glaube ich sogar. Ich weiß gar nicht, ob da schon RTL war. Und ich weiß immer, ich bin so aus der Schule heim, ne, hat dann erstmal was gegessen und dann lief dann schon Sledgehammer. Und das war auch jede Folge damals immer aufgenommen und rauf und runter geschaut, ne. Und das hat mich schon vielleicht doch so ein Stück wirklich geprägt. Kann man jetzt ganz wertungsfrei sagen, ob gut oder schlecht. Aber ich hätte so gehofft, dass damals noch mehr Folgen gekommen wären. Gab ja leider nur 2 Staffeln. Und ich glaube, man muss nicht da viel zu sagen. Jeder wird es hier kennen, denke ich mal. Beziehungsweise ich glaube auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Zuhörer nicht Sledgehammer kennt.
Ich muss ganz offen, ich komme hier gleich rein. Ich kenne es nicht, also ich kenne es vom Namen her, aber ich weiß nicht, ob ich jemals eine Folge geschaut habe.
Echt? Ehrlich.
Ja. Oh mein Gott.
Ja, bitte.
Ja, das ist, ne? wie neulich Michael Burnham, Micha hat die Gruppe verlassen. Nee, also Sledgehammer ist gerade, um dich mal ein bisschen abzuholen. Es ging um einen Polizisten namens Sledgehammer, der, sag ich mal, alles mit Gewalt gelöst hat. Also die Serie war komplett überzeichnet mit schwarzem Humor. Er hatte halt eine 44er Magnum, die er Susie genannt hat, immer auch viel mit der geredet hat. Und es war halt, ja, es war eine Sitcom gewesen eigentlich. Es war wirklich so Comedy pur. Wenn man es heute anschaut, wird ja jeder sagen, gib mir einen Camcorder, ich mache dir qualitativ was Hochwertigeres, ne? Weil das ist wirklich eigentlich ganz billigst produziert gewesen. Aber es war einfach so typisch 80er Jahre in die Fresse. Ne? Es war typische Beispiele, er wurde gerufen, als ein Selbstmörder vom Hochhaus springen wollte. Und er hat so gelöst, dass er einfach aus dem Kofferraum eine Bazooka genommen hat und das Hochhaus gesprengt hat.
Das war gelöst, Mann.
Ja, er hat es gelöst. Ne?
Ja.
Und das waren alles so, wie gesagt, komplett wird heute, glaube ich, nicht mehr so funktionieren. Es gab mal Gerüchte, dass es ein Reboot geben sollte, irgendwann vor ein paar Jahren. Ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben, weil kann man definitiv nicht mehr in die heutige Zeit bringen. Aber also ich würde es dir wirklich raten, die eine oder andere Folge kann man heute echt noch gucken. Zum Beispiel eine Folge, da muss er sich verstecken, da haben sie so ein bisschen auf der Flucht parodiert, wo er bei den Amish People unterkommt. Das war so witzig gewesen. Oder er sollte mal Leibwächter für seinen Chef Captain Drunk spielen. Es gab so viel absurde Sachen drin. Nee, also hat absolut Platz 3 bei mir.
Ja, habe ich auch bei mir im DVD-Regal stehen. Sehr, sehr launig.
Gehört in jedes DVD-Regal.
Ja, spannend. Also ich sehe hier nebenher, habe ich jetzt gerade mal kurz auch die Wikipedia-Zusammenfassung gelesen. Ja, klingt interessant. Also ich wie gesagt, das ist so ein Name, den kennt man, aber muss ich tatsächlich mal anschauen, weil
doch, also ich glaube, die eine oder andere Folge funktioniert heute definitiv noch.
Die Robocop-Folge.
Hoffentlich kann ich beim anderen mehr beitragen oder zumindest wissen, worum es geht. Aber ich mache mal gleich meinen Platz 3. Und der Platz 3 war bei mir, der umkämpfte, weil ich wirklich nicht wusste. Und da wollte ich eigentlich jemand... Naja, okay, ich habe eigentlich nicht ursprünglich gesagt, dass ich unbedingt aus den Bereichen Serie, Film und Comic was haben will. Aber dann hatte ich gedacht, komm, irgendwie Serien sind eigentlich das, was man doch am meisten schaut die letzten 10 Jahre. Und da hatte ich erst einen, den will ich aber erst später bei den Honorable Mentions unterbringen. Aber da habe ich gesagt, okay, das kann ich jetzt nicht bringen. Ich bin Riesenfan von der Serie Better Call Saul und entsprechend ist bei mir auf Platz 3 Saul Goodman, weil ich finde, der hat ja schon damals in Breaking Bad seinen ersten Auftritt gehabt, seinen ersten Auftritt und war da schon super. Und wie es dann hieß, die machen eine Spin-off-Serie, dachte ich so, ja, zumal der dieser Film, den es da gab, der war auch eher so, naja. Aber dann die Serie, also und ich habe dann überlegt, okay, mache ich ihn nur drauf, weil die Serie so geil ist, aber ich finde halt auch er als Charakter ist halt einfach so fantastisch in der Serie, ne? Also weil er ist dir so sympathisch, obwohl er eigentlich der totale Idiot ist irgendwie, aber er ist halt liebenswert, ja. Dann gibt's halt Spannungen, spannende Sachen, total komische Sachen, tragische Sachen mit seinem Bruder, auch seine gesamte Story. Und ich war wirklich hin und weg von der Serie und auch wie Bob Odenkirk, ne, wie er ihn spielt. Also super Typ. Slippin' Jimmy, aka Saul Goodman.
Ja, die Serie war wirklich, also Masterpiece gewesen. Muss man wirklich sagen, Ausnahmeserie.
Weil da waren sehr große Lalo-Fans.
Vor allem und Lalo und sein Sprung in der Wüste.
Der ist immer noch legendär. Schönes, denk immer dran, El Amigo del Cartel. El Amigo del Cartel. Ne, man weiß nie, wann man es braucht. Ja, ne, ist auch eine sehr gute Wahl. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich mit Better Call Saul warm geworden bin, so lange bis Gus da war und es dann so ein bisschen in der zweiten Ebene mehr wieder um diese ganzen Drogendeals in Albuquerque ging. Das hat mich dann tatsächlich ein bisschen mehr abgeholt, die Serie. Aber brillanter Darsteller und eine ganz brillante Figur. Und das auch, was fast alle Figuren auszeichnet, die ich mir auch ausgesucht hatte. Sie hat eine Heldenreise hinter sich und eine ordentliche halt. Ne?
Ja, und auch ein toller Schluss irgendwo.
Ja.
Und ich muss sagen, ich fand tatsächlich, also natürlich hinten raus mit Gas und so weiter wird's auch fantastisch, aber ich finde eigentlich die besten Folgen sind immer die, wo es ein bisschen weg vom vom Breaking Bad ist. Zum Beispiel diesen, gibt's ja die Storyline, wo er diesen im Altenheim quasi oder in diesem Pflegeheim sich seine Mandantin da holen will und wie er da die alten Damen beim Bingo-Spiel mit Sneakern und was weiß ich was
Laufgruppe macht und diesen Anzug von Matlock trägt, weil alte Leute ja Matlock kennen und deshalb hat er doch diesen weißen Anzug auch immer an, da, ne?
Ja, genau, ja. Also, oh Gott.
Das Matlock, war, diese Liste wird Matlock, wäre jetzt auch noch gut.
Matlock.
Ja.
Das war doch dein PayPal-Passwort.
Matlock 1. Ich brauche immer noch eine Zahl dazu, so, Kilo.
Stimmt.
Verdammt.
Und Rufzeichen, ja.
Rufzeichen. Ausrufezeichen.
Raute.
Gottes Willen.
Gregor, los.
Ja, Platz 3, bin ich ein bisschen in der Schiene, wo Micha ist. Ich habe auch dann so überlegt, was ist eine Figur, wenn ich die schon sehe, habe ich gute Laune. Und es ist einfach kurz und knapp, es ist Frank Drebin aus Police Squad aus Die nackte Kanone.
Oh, auch
sowohl sehr gut, aus der Serie wie auch aus den Filmen, weil wenn ich Leslie Nielsen sehe, habe ich pauschal immer gute Laune. Aber wenn er die nackte Kanone Filme gespielt hat, immer noch 10-mal mehr. Also ich habe die letztens erst 2-mal hintereinander mir die ganze Trilogie nochmal angesehen. Wirklich weil ich danach Bock hatte, sie nochmal zu gucken. Hm. Und jedes Mal, gerade wenn ich den ersten nackte Kanonenfilm sehe, entdecke ich noch was Neues, über was ich noch lachen kann oder irgendeine Kleinigkeit. Und wo ich mir sage, das ist für mich, der erste nackte Kanonenfilm ist für mich wie Ghostbusters oder wie die Zurück in die Zukunft, wo die Götter der Komik, wo sie gewirkt haben und so viele tolle Sachen zusammengekommen sind, die dann genau einmal funktioniert haben. Und also in absoluter Perfektion in sich selbst. Und das ist gerade auch der erste Film. Und Frank Drebin ist einfach diese Ernsthaftigkeit, mit der Leslie Nielsen das spielt, die ist einfach großartig. Selbst ohne, dass er was sagt, ist er witzig und berührt mich total, holt mich komplett ab. Und ich habe über diese Witze, ich glaube, kaum eine Komödie habe ich so oft gesehen wie Die nackte Kanone. Und allein bei diesem Baseballspiel, was ja im ersten Teil von vielen immer so ein bisschen doof, allein diese Tanzmoves, wenn er dann diese Abtasten der Leute macht, ich liebe wirklich alles daran. Ich könnte nicht aufhören zu reden. Alleine diese Gags in diesem Film sind großartig. Die Darstellung dieser liebenswerte, trottelige Polizist, der es aber eigentlich total ernst meint, aber in die absurdesten Situationen gerät, das holt mich komplett ab. Und das hätte bei vielen anderen Schauspielern, hätte das sehr, sehr schnell sehr, sehr doof wirken können. Und er schafft es einfach mit einer Ernsthaftigkeit total witzig zu sein. Und das ist, finde ich, eine große Kunst, die Leslie Nielsen uns mit diesen Filmen hinterlassen hat. Und deshalb hat diese Figur Frank Drebin einen ganz großen Platz in meinem Comedy-Film Herzen.
Und die Serie.
Die ist auch gut, ne?
Ja.
Die nackte Pistole.
Ich weiß nicht, ob ich die Serie mal geschaut habe, aber die Filme schon. Und tatsächlich habe ich auch mal vor 1, 2, 3 Jahren oder sowas habe ich mal die auch wieder geschaut. Und auch die anderen Filme von den Zuckers da, die Reise in einem Flugzeug und so weiter.
Funktioniert auch gut.
Und muss man echt sagen, ne? Also ihr habt ja vorhin bei dem Sledgehammer gesagt, naja, geht vielleicht heute nicht mehr, aber ich finde die nackte Kanone, die Gags. Die Sachen, die im Hintergrund immer passieren.
Fantastisch. Immer noch. Du guckst diesen Film 100-mal und dann fällt dir irgendwas auf, was du noch nie gesehen hast. Sowas wie, hier passiert irgendwas Merkwürdiges und im Hintergrund bewegt sich was auf dem Regal. Ich schwöre, ich habe diesen Film 100-mal gesehen und es ist mir nicht aufgefallen, dass sich was auf dem Regal bewegt und so. Also es ist wirklich, jede Szene ist einfach Comedy-Gold und führt mich zu schallendem Gelächter. Und ich habe auch festgestellt, der Film funktioniert auch, den neuen Leuten zu zeigen. Also ich habe mir einige junge Leute besorgt und die... und diesen Film gezeigt.
Auf Temu.
Und hab dann gesagt, hier, hör zu, also, wie findet ihr den? Und ihr müsst, ne, ihr kriegt auch ein Bier, wenn ihr nicht lacht.
Ich habe sogar selber junge Leute produziert und hat ihnen den gezeigt und die fanden gut.
Ja, Micha hat nur extra dafür, um diesen Moment zu haben, sie den zeigen zu können. Das gemacht und das wird auch was heißen, oder? Nein, ganz, ganz große Filme und ganz, ganz große Figur, finde ich. Wie ihr Liam Neeson versaut.
Das wird lustig.
Ja,
oder nicht.
Auch nicht.
Oder nicht?
Na, ich glaube, der wird ganz gut. Also ich
ja, könnte sein.
Kann man vorstellen, dass der nicht schlecht wird.
Er steht und fällt mit der Synchronisation, glaube ich. Also
ja, und man kann, glaube ich, damit leben, dass man es vielleicht als die Kinder sieht. Frank Junior, weißt du, wir wussten alle, er wird mein Großer. Ne?
Asynchro ist auch ein guter Punkt. Ich weiß gar nicht, ob man sich das nur einbildet, weil man früher einfach viel gewohnter war, Sachen auf Deutsch zu gucken. Aber ich finde es noch aus einer Zeit, wo die Synchro gefühlt einfach ein bisschen liebevoller und besser gemacht wurde als heute.
Individueller halt auch. Also zum Beispiel, was Micha sagte, Susi, die Pistole, die hieß ja im Original gar nicht so. Dieser Name ist eine reine Eindeutschung bei Sledgehammer. Also da hat man einfach einen Namen gegeben halt. Ne? So ein Gag hast du, das funktioniert dann hier besser halt. Ne?
Ja, guck mal die ganze Rainer-Brandt-Landschaft und so an. Ne? Die ganzen TOS-Folgen oder so. Das quasi, das sind zwei komplett verschiedene Episoden, wenn man da manche betrachtet.
Ja, oder die zwei, ne, mit Roger Moore und ganz Tony Curtis. Ja, da haben sie ja quasi die ganzen Drehbücher umgeschrieben und die Folgen verkürzt. Die haben dann mit der Originalversion manchmal auch gar nichts mehr zu tun und waren aber dermaßen kultig und erfolgreich in Deutschland. Das kann man sich immer noch angucken. Ja. Auch wenn es ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, natürlich.
Ja, aber mit dem Kunde funktioniert halt trotzdem noch. Gute Witze sind halt gute Witze.
Ne? Genau. Mein liebes Lordchen,
Mein liebes. Wollte ich gerade sagen, hatte Thilo, ich wollte heute nie noch, dachte, jetzt kommt nie noch mit irgendeinem Namen. Weißt du? Mein liebes Lordchen. Auch super. Ja, Thilo.
Tja, jetzt bin ich wohl dran, ne? Jetzt muss ich wieder hier den Bildungsbürger machen.
Theo Ling.
geht so ein bisschen, tatsächlich, ja, nicht ganz, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Sherlock Holmes.
Welcher?
Nee, alle. Also die Figur quasi, weil das ist ja das Spannende daran. Ich bin halt jemand, der, ich bin ja nicht mehr ganz jung. Ich gehe jetzt auch schon stramm auf die 50 zu. Und ich habe natürlich in den 80ern auch meine Sozialisation noch in der Zeit gehabt, wo ich viel gelesen habe als Kind. Da gab es noch keine Tablets, da gab es noch kein Streaming. Da habe ich viel gelesen und ab und zu mal durfte ich in den Ferien oder so auch mal länger aufbleiben und habe dann auf dem WDR lief das damals eine Serie gesehen zu Sherlock Holmes und in der großartige Jeremy Brett in einer britischen Serie über 10 Jahre lang zwischen 84 und 94 diese Figur verkörperte. Und zwar ganz klassisch, so wie sie in Arthur Conan Doyles Literaturvorlage vorkam. Sir Arthur Conan Doyle hat die Figur 1886 aus der Taufe gehoben, 4 Romane geschrieben, 56 Kurzgeschichten dazu veröffentlicht und das Berühmte, was die meisten Leute eigentlich wissen, ne, dass Sherlock Holmes ist quasi der Inbegriff des Detektivs in der viktorianischen Zeit, der in London lebt, in der Baker Street 221b und natürlich mit seinem treuen Helfer Dr. Watson, Dr. James Watson, so heißt er, alle Fälle löst im Tandem. Die beiden ergänzen sich ganz wunderbar, weil Sherlock Holmes ist ja sozusagen der zurückhaltende, in sich eingekehrte, manchmal auch soziopathische Mensch, der auch ein Drogenproblem hat, aber trotzdem hat er einfach das Gespür dafür, die feinen Details aller Personen wahrzunehmen, zu beobachten und daraus Schlüsse zu ziehen, die ihn dann mit einer fast unmenschlich anmutenden Präzision dazu führen, dass er also auch die schwierigsten Fälle relativ leichtfüßig lösen kann. Und Dr. Watson ist dann derjenige, der das Ganze immer an die Öffentlichkeit bringt, indem er nämlich darüber schreibt und sozusagen den Ruhm auch von dieser Figur oder auch die Legende um Sherlock Holmes dadurch nachhaltig nährt. Und als ich diese Folgen gesehen hatte, war ich irgendwie total angefixt, weil der Hauptdarsteller Jeremy Brett ist also wahnsinnig charismatisch in dieser Rolle. Er hat auch selber, wie man dann im Nachhinein erfuhr, viele Probleme gehabt, persönlicher Natur und mit bewusstseinserweiternden Drogen etc. Aber man konnte ihn also ganz wunderbar, und das ist ja als Jugendlicher auch manchmal ganz wichtig, dass man die Kunstfigur mit einer realen Figur dann auch nicht mehr groß unterscheiden kann. Und so war ich also irgendwann hooked. Und das Tolle war dann halt einfach, wenn man sich diese Romane und die Kurzgeschichten von Arthur Conan Doyle dann mal vornimmt und die durchliest, dann lernt man auch, wie klug und geschickt man kleine MacGuffins benutzt, also rote Heringe auslegt, die dann ins Leere laufen, wie man also wirklich eine spannende Geschichte erzählt, manchmal auf nur 20 Seiten, manchmal aber eben auch über einen ganzen Roman. Und das Gleiche dann auch noch einkleidet in so eine Art Sittengemälde, ne, aus einer Zeit, die so ganz anders und vielleicht auch überkommen ist und nicht mehr relevant aus unserer Sicht. Aber das hat sozusagen auch bestimmt mit meinem Haushalt zu tun, in dem ich aufgewachsen bin. Ich bin Kind von einem Diplomaten. Das heißt, der Blick in andere Gesellschaften und in andere Zeiten war auch da irgendwo immer bestimmend und deswegen, ja, Sherlock Holmes und natürlich auch wegen der großartigen Benedict Cumberbatch, ja, Remake-Serie, die dann quasi in den 90ern begann.
Ja, die war auch großartig.
Oh ja, gute Wahl.
Genau, und natürlich gab es auch noch die zwei Kinofilme, ne, mit Robert Downey Jr. und Jude Law als ungleiches Duo, die mir aber dann wirklich nicht mehr so ganz gefallen haben. Aber sie sind natürlich modern und wie das immer so ist bei Literatur, jede Gesellschaft in jeder Zeit darf auch natürlich eine neue Interpretation des Stoffes wagen.
Mhm. Und es gibt auch relativ viele Adventure-Spiele, ne? Also sowohl klassische 2D als auch jetzt mittlerweile so 3D-Spiele, finde ich zum Teil. Also habe ich nicht alle gespielt, aber ich habe immer reingeschaut, finde ich eigentlich ganz nice auch.
Ja, bietet sich an, halt bei der Figur, ne?
Mhm. Mhm.
Klar, kannst unheimlich viel erzählen. Das ist auch das Schöne an dieser Remake-Serie der BBC mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman in den Hauptrollen, dass sie sozusagen diese doch teilweise etwas altbackenen Geschichten sozusagen auf den Kern reduzieren und den in unsere Neuzeit übertragen. Ne? Also dann eben mit Social Media, mit Internet-Posts, mit
SMS?
Instant Messaging, genau, mit SMS-Nachrichten. Und auch die Art, wie man Moriarty, also den großen Gegenspieler, ne? Das ist so einer der faszinierendsten Bösewichte überhaupt in der Literatur, der fast schon übermenschliche Fähigkeiten hat in der Art, wie er dann quasi auch Sherlock Holmes herausfordert und seine Schritte quasi, also die des eigentlich besten Detektiven schon im Vorhinein dann auch vorausahnen kann und mit ganz perfiden Mitteln sozusagen seine Opfer manipuliert, bis sie dann eben seine Taten durchführen. Das hat man eben in dieser Neuinterpretation, in dieser BBC-Serie auch ganz wunderbar da reingebracht mit einem hervorragenden Schauspieler. Und das kann ich also wirklich nur jedem empfehlen, der vielleicht sagt, okay, die Figur des Sherlock Holmes ist mir vielleicht doch ein bisschen zu alt. Vielleicht kann ich mit dem viktorianischen London oder England nichts mehr anfangen. Guckt euch auf jeden Fall mal den ein oder anderen Film aus dieser BBC-Serie an, falls ihr es noch nicht getan habt. Ihr werdet auf jeden Fall fasziniert sein.
Ja.
Ist total großartig. Sind ja nur, ich glaube, 12 Folgen sind das ja insgesamt, oder 13 Folgen sind ja immer so Staffeln mit 3 Filmen gewesen, bei die Sherlock-Serie mit Benedict Cumberbatch. Ich muss sagen, ich habe die auch super, sehr groß. Ich habe die damals auch noch auf der ARD, da war es ja, die ersten Folgen sind auf der ARD im Abendprogramm ausgestrahlt worden. Und habe die auch super sofort gefeiert und aber ich muss sagen, ich finde die ersten beiden Staffeln deutlich stärker als die Staffel 3 und 4. Da, wo sie sich dann so irgendwie, glaube ich, bewusst waren, dass sie eine coole, gehypte Serie waren und gesagt haben, so, wir sind eine coole, gehypte Serie.
Ja, sie werden am Ende so ein bisschen James Bond-mäßig.
Ja, aber deshalb so die ersten beiden Staffeln, die ersten 6 Folgen, das sind Meisterwerke der Fernsehkunst, finde ich.
Wie gesagt, das ist so ein offenes Geheimnis. Es gibt halt eben immer auch ein Ableben von Sherlock Holmes, das dann später in einer Staffel dann wieder aufgelöst wird, dass er sich quasi nur versteckt hat aus Gründen, Punkt, Punkt, Punkt. Und ja, diese Momente, wenn er dann wieder auftaucht und wie Martin Freeman darauf reagiert,
ja, das ist
fantastisch.
Ich fand auch, dass sie uns 3 Versionen der Möglichkeit, wie er den Tod überlüchtert hat, anbieten, aber nicht sagen, welches gewesen ist.
Richtig.
Ich mag die, wo sie dieses Auffangbecken um die Mauer unten getragen haben, während er runtergesprungen ist. Das ist meine Lieblingsvariante. Aber nee, das sie lassen es halt offen und das ist also wirklich großartig gemacht. Und du, der Moriarty-Darsteller, der ist ja auch noch ein junger Typ da gewesen, ne? Andrew, noch irgendwas? Auf jeden Fall, der ist auch richtig.
Mega,
ja. Die waren auch so auf Augenhöhe, ne? Das hat man ja auch nicht oft mit so Protagonist, Antagonist, ist ja meistens oder oft so in der Popkultur, dass ja der strahlende Held macht sowieso alle platt, ne? Und eigentlich ist das immer nur so Beiwerk. Und da war es ja bei allen Geschichten wirklich so richtig auf Augenhöhe. Und man hatte immer so das Gefühl, sie sind sich genau gleich auf. Und es ist immer so nur so eine Nuance. Wer gewinnt jetzt, sag ich mal in Anführungszeichen, gewinnt.
Ja, absolut. Also um den Namen noch nachzuschieben, er wird gespielt von Andrew Scott, so heißt er. Ich wollte es nur deswegen noch nachschieben, weil der hat auch in der ganz tollen Neufassung von Der talentierte Mr. Ripley, eine Netflix-Serie, die komplett in Schwarz-Weiß gedreht wurde, hat er die Hauptrolle gespielt und das ist wirklich seine Starrolle. Also da hat er nochmal einen draufgesetzt. Auch große Empfehlung hier.
Oh, Irina Adler. Yeah, da kann ich mich dran erinnern. So, ja.
Sehr schön. Gut, Micha, Platz 2.
Platz 2. Jetzt kommt's aus einer Buchserie. Und es ist witzig, weil es ist ein Andrew. Und zwar Andrew Wiggin aus Das große Spiel, beziehungsweise aus der Ender's Game Serie. Kennt ihr Ender's Game?
Nicht wirklich.
Ich habe nur den Film gesehen.
Ja, genau, da gab es doch so einen relativ schlechten Film, ne?
Der war auch wirklich relativ schlecht, muss ich sagen. Also er war nicht ganz so schlecht, wie ich ihn erwartet habe, aber er kommt mit dem Buch halt absolut nicht hinterher. Das Problem ist, wenn ich jetzt ein bisschen drüber erzähle, man muss eigentlich den ersten Band, muss ich spoilern. Und das ist eigentlich schlimm. Wer sich jetzt das Ganze nicht versauen will, sollte vielleicht jetzt kurz weiter skippen. Weil der erste Band oder Ender's Game lebt eigentlich nur, genauso wie The Sixth Sense, von einem ganz großen Reveal am Ende. Kurz umrissen, es geht halt darum, dass in der Zukunft die Erde von Außerirdischen angegriffen wurde, auch so insektoide Lebewesen quasi, sie nennen sie Krabbler, also so ein bisschen wie die Bugs bei Starship Troopers, sag ich mal. Und es geht halt um einen kleinen Jungen namens Andrew Wiggin, Ender genannt, der auf eine Militärschule geschickt wird. Er soll halt dann ganz hart gedrillt werden, vorbereitet werden quasi, um dann später mal den Krieg gegen diese Krabbler zu führen und zu gewinnen. Und er wird dann immer wieder in Situationen, Simulationen und so reingesteckt. Und es kommt halt ganz am Schluss dann raus, dass die letzte große Simulation, was halt wie eine Abschlussprüfung darstellen sollte, war keine Simulation. Er hat wirklich dann halt die ganzen Streitkräfte angeführt und hat quasi dann die Krabbler komplett ausgelöscht. Das war dann der große Aha-Moment am Schluss. Und das erste Buch, also Ender's Game, fand ich, als ich das erste Mal gelesen habe, gut, recht solide, war jetzt aber nichts, was mich so komplett vom Hocker gehauen hat. So, und es endete halt auch damit, dass er dann einen Kokon von diesen Krabblern, wo quasi eine Königin, die dann später Larven und etc. halt nochmal die Rasse wieder aufbauen könnte, die hat er halt dann geborgen von Planeten, hat die versteckt, um sie dann irgendwann im Folgeband dann auf einen anderen Planeten auszusetzen, so dass quasi diese Rasse wieder neu entstehen kann. Und da knüpft dann halt der zweite Band an, das ist Sprecher für die Toten. Und das ist, hatte ich schon in ganz vielen Casts ganz oft erwähnt, ist wirklich mein absolutes Lieblingsbuch aller Zeiten. Es gibt halt noch einen dritten Band, der gehört auch fest dazu, dass dann Xenoseed wird jetzt, geht alles ein bisschen weit, die ganze Story da jetzt zu erzählen und so, aber das ist halt wirklich gerade der zweite Band, der hat mich so bewegt und die Art, wie er geschrieben ist, man muss halt Autor und Werk trennen, ne? Wird von Orson Scott Card geschrieben, der ziemlich, ziemlich umstritten ist, der auch, sag ich mal, bei den Mormonen eine größere Rolle gespielt hat, weil der wohl auch ein direkter Nachfahre von einem der Gründer der mormonischen Bewegung ist. Hat auch wohl streitbare Erziehungsratgeber und so schon geschrieben. Also ist nicht ganz ohne, ne? Aber ein Hammerbuch vor dem Herrn. Und gerade Sprecher für die Toten ist eigentlich weniger, also ist schon Science Fiction, ja, aber da ist ganz viel Philosophisches drin, ganz viel, sag ich mal, wie Menschen untereinander agieren, ganz viel familiäre Probleme, die da aufgerollt werden. Also ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Es ist komplett anders als der erste Band. Das wurde auch von vielen kritisiert. Ja, der erste Band ist zum Beispiel, wird einem beim US Marine Corps nahegelegt als Pflichtlektüre, weil es da halt sehr militärisch zur Sache geht und sehr viel um Taktik und wie man seinen Gegner halt, sag ich jetzt mal, zerstört oder so. Ja, wie gesagt, nicht ganz so, hatte aber auch schon damals ganz viele Sachen so foreshadowed. Da war zum Beispiel, es gab ja 86, als er rausgekommen ist, noch nicht wirklich Internet oder so. Und die Geschwister halt von Andrew, die tun im Internet, gerade seine Schwester, schon immer solche Essays und so veröffentlichen, ähnlich wie in Foren. Und du kannst es heute noch genauso lesen quasi wie damals, weil immer noch dadurch, dass es so viel vorhergesehen hat, echt super aktuell gehalten ist. Also ganz große Empfehlung, wie gesagt, einer meiner liebsten Charaktere überhaupt. Ist jetzt halt schade, dass keiner von euch es kennt, ne?
Ich habe nicht mal den Film gesehen.
Man müsste da wirklich viel rausnehmen. Ja, der Film ist viel weggelassen worden. Gerade so die Geschwister von ihm kommen da gar nicht wirklich so zur Geltung. Er hat halt einen Bruder, der durch dieses Programm dann durchgefallen ist, weil der total Psycho und Aggro drauf war, spielt noch eine Rolle. Schade ist dann halt im letzten Band oder im vierten, da wurde es dann sehr esoterisch. Das hat dann auch nicht mal so in die Rolle, in das ganze Rahmenkonstrukt reingepasst. Aber 2 und 3, mega, wirklich mega.
Ja, gut, dass du da noch mal ein bisschen Werbung für machst, weil das habe ich damals auch mal gehört, wie der Film rauskam, die Bücher sind so top und dann habe ich diesen Film gesehen und ich meine, man weiß ja, dass Filmumsetzungen nicht immer das Gelbe vom Omelett sind, ne? Aber das war ja so grauenhaft, dass ich das Thema komplett vergessen habe wieder.
Wie gesagt, ich hatte es mal schon schlimmer vorgestellt, ne? Man konnte es noch gucken, aber wie gesagt, also kommt in keinster Weise ran. Und ich bin auch froh, dass sie dann nimmer weiter verfilmt haben, weil das, den zweiten Band, da hätte man müssten so viel wegkürzen, das hätte nie im Leben für Mainstream-Publikum gepasst. Ne? Das ist, wie gesagt, sehr, sehr viel Philosophie drin.
Dann mache ich weiter mit meinem Platz 2 und das ist sozusagen der Filmplatz, auch einer, bei dem ich lange überlegt habe. Aber ich muss ihn an jemand vergeben. Ich habe gerade neulich mir dann mal eine Blu-ray-Sammlung gekauft, weil ja mittlerweile Streamen fast komplizierter ist als irgendwie physische Medien schauen. Und ich wollte mal wieder die Alien-Filme gucken und habe dann Alien geschaut, Aliens und Alien 3. Danach habe ich dann auch wieder aufgehört. Und dann ist mir aber aufgefallen, also erstens, die Filme sind natürlich unglaublich gut, ja. Aber ich muss auch sagen, einfach Alan Ripley oder Sigourney Weaver als Alan Ripley ist, finde ich, einfach unglaublich, ja. Und da würde ich sagen, da mische ich jetzt so ein bisschen den Charakter an sich, ja, weil den finde ich, sie ist halt ein absoluter Badass, wie man so schön sagt, ne? Aber ich finde, auch da muss man, obwohl ich das eigentlich nicht so gerne mache, schon noch ein bisschen die Metaebene reinbringen, weil ich finde, wenn man jetzt überlegt, die letzten 30, 40 Jahre, wie viele weibliche Actionheldinnen oder auch in Science Fiction gab's, ne? Da kommen vielleicht 2 oder 3 zusammen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal, das macht schon nochmal, es sollte eigentlich keine Rolle spielen, aber irgendwie macht's dann schon nochmal was aus. Aber ich finde einfach, in Alien im ersten finde ich sie schon mega, ja, wie sie mit dem Alien quasi sich da durch die Gänge kämpft. Aber ich finde dann auch in den weiteren Filmen, wie sie dann halt in Alien 2 so ein bisschen diese Anführerin und diesen Kampf gegen die Alien-Mutter hat, ja, und dann Alien 3, obwohl das was ganz anderes irgendwie nochmal ist vom Inhalt her, ich finde sie einfach als Charakter wie sie das spielt, finde ich einfach unglaublich, ja, wenn man sich das jetzt heute noch anschaut, auch einfach.
Ja, es ist fantastisch. Ja.
Ja, ist natürlich eine faszinierende Variation oder Betrachtung, ne, auf den Mutterkomplex sozusagen.
Ja.
Also dieses ganze Thema. Deswegen ist ja auch dieser fast schon hypnotische, anmutende letzte Akt vom ersten Alien-Film, der ja nur noch aus stroboskopischen Lichteffekten besteht, ne, und halbdunklen Kamerapositionen, wo du dann plötzlich im Hintergrund auf einmal siehst, wie sich das Alien aus der Wand schält. Ne, all diese Schockmomente, die man irgendwie hat, und Ripley, die sich dann immer weiter irgendwie in irgendwelche kleinen Ecken hineinzwängen muss, um irgendwie zu überleben, bis sie dann am Ende halt es schafft, das Alien aus dem Raumschiff rauszublasen mit der verbleibenden Luft. Ja, das ist einfach, ja, das sind so die letzten Phasen des Gebärens. Also das ist schon eindeutig, dass da die Metaphern in diese Richtung gehen. Und dann wird diese Mutterschaftsthematik wird dann im zweiten Teil in Aliens von James Cameron verantwortet. Im Regiepult wird natürlich dann ein bisschen banalisiert, fast schon, weil sie bekommt ja dann mit Newt ein tatsächliches Kind vorgesetzt, um das sie sich dann kümmern muss und das sie beschützen muss und so. Aber die ersten beiden Filme sind natürlich absolute Klassiker. Ne? Ich finde auch den dritten von Finch tatsächlich besser als seinen Ruf. Mhm. Wenn man die physischen die Discs besitzt, bei den Blu-rays war es, glaube ich, das erste Mal, da gibt es auch einen Work-Cut, glaube ich, der 3 Stunden
genau
lang ist.
Mhm. Ja, ja.
Der tatsächlich besser ist als die anderen Versionen oder die kürzeren Versionen. Das lohnt auf jeden Fall. Und natürlich diese ständigen Reboots und Remakes mit den späteren Fassungen, wo sich dann auch Ridley Scott nicht wirklich mit Ruhm bekleckert hat, da muss man dann eben auch sagen, der Typ
hat
genau, ja, der hat ein fantastisches Gespür für großartige Bilder, aber wenn das Skript nicht gut ist, dann wird der Film meistens auch nicht gut.
Darf ich auch noch mal eine Lanze brechen? Ich mag auch den vierten. Ich weiß, da bin ich irgendwie auch ein bisschen, ich verstehe gar nicht, warum ich damit so alleine bin, aber.
Ja, der ist von Jean-Pierre Jeunet, genau.
Ja, und? Er ist Franzose, aber er ist doch vielleicht trotzdem ein guter. Ich finde den auch gut. Also natürlich nicht mehr die Klasse, die drei vorangegangenen hatten, gerade der zweite natürlich nicht, aber ich finde als Quadrologie, also ich finde den immer noch sehr, sehr ordentlich. Kann aber auch sein, dass es der einzige oder erste Alien-Film ist, den ich im Kino gesehen habe und danach bin ich auf eine Schulparty gegangen und da habe ich rumgeknutscht.
Und dann vielleicht auch Grima Schlangenzunge.
Ja, und Grima Schlangenzunge und die war danach auch. Nee, und vielleicht bin ich. Und vielleicht bin ich deshalb so was den Film angeht, so, ich habe immer so, vielleicht, das wird wahrscheinlich das zweite sein, aber ich finde ihn wirklich gar nicht so schlecht. Da wird immer so, ja, ersten drei, aber ich finde ihn gar nicht, ich finde, also als Film würde ich ihn mir tatsächlich lieber als den dritten angucken, ehrlich gesagt, muss man mal gesagt haben.
Den vierten habe ich ehrlicherweise dann ausgelassen. Ich sollte ihm vielleicht noch mal eine Chance geben, aber ich muss sagen, der dritte, genau in eben, der ist auf der Blu-ray auch in dieser Fassung, ja, ist wirklich kein schlechter Film. Ist halt ganz anders, ist extrem weird. Ja. Interessant ist auch, wenn man guckt, was für Änderungen die gemacht haben, kann man ja nachlesen.
Ja, ja, die Hintergrundgeschichte ist viel spannender als der Film.
Da ist ein riesen Making-of dabei. Ich glaube, es ist 3 Stunden lang oder so. Also wer sich Zeug für so Zeug interessiert.
Gibt es nicht aber nur sehr wenig Interviewmaterial von Fincher dazu? Ich glaube, der hat nicht so viel Gutes darüber gesagt, aber ich glaube mehr über die Produktion als über den Film an sich, oder? Ich glaube, da gibt es doch sehr wenig, ne?
Ja.
Oder?
Aber das hat damit zu tun, dass er dann einfach ausgetauscht wurde und die Produzenten dann sozusagen übernommen haben mit Reshoots etc. Die alte Geschichte kennt man doch von so vielen Filmen.
Die alte Geschichte. Dieser Alan Smithy, der da ans Set gekommen ist.
Aber was ich in dem Zusammenhang auch noch erwähnen muss, sorry, wenn ich jetzt das Ruder übernommen habe und es gar nicht mehr um Alan Ripley geht, aber Alien Romulus war auch tatsächlich eine große Überraschungshit, sowohl finanziell als auch kreativ. Hat mir sehr gut gefallen. Jeder, der Spaß hat, sich mal mit einer aktuellen Interpretation des Franchises auseinanderzusetzen, auf jeden Fall mal auf Disney Plus reingucken.
Ja, das stimmt, ja. Aber wie gesagt, also Alan Ripley ist halt eine fantastische Figur, hat eine fantastische Geschichte gemacht und ehrlich gesagt, sie ist badassiger als ganz viele 80er Jahre Action-Typen gewesen, ehrlich gesagt. Mhm. Und ich mag, Sigourney Weaver ist halt auch irgendwie über jeden Zweifel erhaben. Und sie ist, ich denke halt immer an Ghostbusters auch.
Ich glaube, sie war die erste Schauspielerin, die 10 Millionen bekommen hat für die Rolle in Aliens.
Mhm.
Ich meine irgendwie sowas. Es war auf jeden Fall ein unfassbarer Sprung im Vergleich zum ersten Alien, finanziell gesehen für sie. Und hat quasi auch in der Hinsicht die Rolle oder den Weg geebnet für weibliche, starke Rollenfiguren im Hollywood-Kino der 80er Jahre, die weggingen vom Romantic Love Interest.
Ja, genau. Ja. Ich mag auch die Geschichte, dass sie im Kino saß bei einem Date, als der Teaser für Alien 3 gezeigt wurde und mit ihrem Namen da stand und mit ihr noch keiner geredet hatte. Sie sagte, sie erfuhr es auf die Art. Ja, genau, sie erfuhr es durch die Art, dass der kommen sollte. Finde ich irgendwie auch. Finde ich smooth. Die ist auch wenn man sie so in Interviews hört, ist die auch wirklich eine coole Socke.
Ja, und das Interessante ist auch, wenn ich das richtig gelesen habe, ist ja, dass am Anfang gar nicht gedacht, also eigentlich Alan Ripley dann ein Mann hätte sein sollen.
Ja, oder die Matthew Garrett nicht alle Tage gehabt haben oder
dann,
so.
Dann hätte ja oder der ganze Alice Film, Phoebe. Der ganze Film nicht wirklich funktioniert, ne? Und vor allem auch die ganzen Sequels, also, ja.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Ende der 70er nicht ganz so einfach war, halt, ne? Also war wahrscheinlich, ja gut, aber es gab auch, wir dürfen nie vergessen, da an der Stelle Jamie Lee Curtis als Laurie Strode zu erwähnen. Sie ist auch im Prinzip ein Action, also ein Held, ne?
Ja, Gregor, dann mach gleich weiter mit deiner
Zwei. Ich gehe nochmal ins Fernsehen, wo ich mich am wohlsten fühle, im Fernsehen der 90er. Jakar von Babylon 5. Ja, es ist einfach, muss ich mehr sagen. Nein, es ist, Jakar ist nicht nur von Andreas Katsoulas fantastisch gespielt, sondern eine Figur, ich kann mich noch genau erinnern, als ich mit Babylon 5 das erste Mal in den 90ern gesehen habe und da dieses Echsenwesen sah, der am Anfang in der Serie so ein bisschen der Böse war. Man dachte, die Nahen, die sind die Bösen, die fiesen Möps und so. Das ist auch noch, der sieht auch noch aus wie eine Echse. Und diese Entwicklung, die er gemacht hat vom Anführer, vom Botschafter, halt hin zu quasi einer religiösen Ikone, diesen Selbsttrip, den er machte durch seine Gefangenschaft und das, was ihm die Centauri angetan haben und diesen ganzen Weg, den wir ihm begleitet hat, diese unfassbare Männerfreundschaft mit Londo, die in einem der Szenen, wenn die beiden sich verabschieden in der 5. Staffel und sich so an die Unterarme fassen und er sagt, mein Volk wird ihnen nie verzeihen können, was sie getan haben, aber ich kann ihnen verzeihen. Da könnte ich jetzt mal losheulen bei dieser Szene. Und das ist einfach so fantastisch und Jakar ist einfach für mich so ein Inbegriff von einer Figur, die eine unfassbare Entwicklung Entwicklung durchmacht. Da, wo man am Anfang gesagt hat, oh, der war auch so ein bisschen arschig und war so, war hier Frauen und Geld und hat sich, er hat versucht hier, man, da hat man noch gedacht, die wären halt so ein bisschen die Bösen und so. Und dann halt, wie sein Volk unterworfen wird und er dann zum Widerstandskämpfer wird. Und also der macht eine unfassbare Entwicklung durch, dass ich mir sage, wenn ich mir Folgen mit J.K. aus dem Anfang der Serie und aus der letzten Staffel ansehe, denke ich, es sind zwei völlig verschiedene Figuren und doch dieselben. Und das finde ich eine große Leistung fürs Fernsehen auch der 90er, was man natürlich auch Babylon 5 als Serie an sich anhängen kann. Deshalb kann ich immer nur sagen, ihr wisst ja, die meisten Leute, alle Leute lieben Babylon 5, die meisten kennen nur die Serie nicht. Und deshalb hört den Grauen Rat, den deutschsprachigen Babylon 5 Podcast, um was zu droppen. Aber das ist für mich, eine Auswahl von vielen, vielen geilen Figuren, ist das für mich eine der, die mich am meisten auch bewegt hat. Und gerade halt auch die Entwicklung dieser Figur.
Kann ich leider schon wieder nichts zu sagen, außer was ich, glaube ich, schon mal in einer der ersten Überraumfolgen gesagt habe, dass ich immer eigentlich gerne großer Babylon 5-Fan gewesen wäre, weil damals die Special Effects mit dem Amiga gemacht wurden und ich damals noch in der Amiga-Crew war. Aber ich habe es noch nie geschaut.
Ja, du würdest es, glaub mir, du liebst es, auch wenn du es nicht gesehen hast. Du liebst,
ich finde es gerade schon schön, wie wir uns aber jetzt so gegenseitig halt wirklich mal so Sachen zuspielen und vielleicht den einen oder anderen auch auf die Idee bringen, oh, das könnte ich ja mal auch mal anschauen oder konsumieren, lesen. Wie auch immer.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen der Sinn. Ich finde es auch gut, dass wir uns gar nicht so überschneiden. Ich habe schon gedacht, jetzt sind wir dreimal dasselbe gesagt.
Ich dachte mal, dass es keine Überschneidung gibt. Also.
Nee, aber ich, wie gesagt, ich habe sowieso ja diese sehr große Liebe für diese Raumstation im Epsilon-Sektor. Aber unter den vielen, vielen tollen Figuren ist das eine, die nochmal besonders hervorsticht. Und das ist der Inbegriff für eine geschriebenen Heldenreise, die diese Figur macht. Und die und viele der Sprüche, die er später macht, die könntest du dir ins Buch von Jaquan oder aufs T-Shirt schreiben. Ne? Und das ist einfach großartig. Ja, muss ich nochmal loswerden.
Ja. Ich werde es mir noch anschauen.
Ja, irgendwann. Du das.
Jetzt habe ich ja quasi ein bisschen Zeit, bis die nächsten großen Serien losgehen.
Ich habe gehört, Stranger Things kommt erst nächstes Jahr. Wenn wir auch 4 Jahre Pause haben zwischen Staffel 4 und Staffel 5.
Ah, oh, gut. Ja,
mittlerweile sind die einen schon das erste Mal geschieden.
Ich wollte gerade sagen. Sie sind schon gestorben wahrscheinlich.
Nee. Es ist einfach wirklich eine großartige Serie. Und ich glaube, die Kollegen hier, die das vielleicht kennen, die Serie, die wissen das auch. So, das stelle ich euch.
Für Kenner sozusagen.
Für Kenner, ja.
Ja, Tilo, bei dir?
Ja. Ich muss jetzt wieder die schweren Hämmer rausholen, sagen wir es so. Den hatten wir schon, nein. Deswegen kommt jetzt James Bond.
Ah, da habe ich mitgerechnet.
Welcher?
Wollte ich gerade sagen.
Welcher?
Nee, die Figur James Bond an sich, erfunden von Sir Ian Fleming. Wieder einem Briten, dem zweiten sozusagen in meiner Reihe. Im Jahr 1953 mit dem ersten Roman Casino Royale hat er die Figur kreiert. Insgesamt hat er dann bis zu seinem Tod 11 Jahre später 12 Romane und 9 Kurzgeschichten geschrieben über ihn. Die meisten von diesen Titeln dieser Romane sind dann später auch als Filmtitel verwendet worden, mit diversen Darstellern, natürlich dem ikonischsten von allen, Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby kurz dazwischen und dann gab es eben noch Timothy Dalton und diverse andere Schauspieler.
Alter, das ist jetzt Pierce Brosnan.
Ja, Pierce Brosnan natürlich noch und Daniel Craig. So, jetzt haben wir alle. Und wir hatten auch Woody Allen, weil Woody Allen hat tatsächlich auch mal einen Casino Royale Spoof gedreht.
Was? Ernsthaft?
Ja, ja.
James Bond, er war nicht James Bond, oder?
Doch.
Ernsthaft?
Ja, musste mal googeln. Also ist ein sehr launiger Film, aber typisch 60s halt, total abgedreht. Ja, hat auch damit zu tun, unter anderem, dass die Rechte von den James Bond Romanen nicht alle bei den Eon Productions lagen, die von Harry Saltzman und Albert Broccoli gegründet worden waren. Da gab es nämlich einen, der sich quasi die Rechte an einem der Romane gesichert hatte und deswegen gibt es sozusagen Feuerball und Sag niemals nie, die auf demselben Roman basieren. Beide mit Sean Connery in der Hauptrolle. Aber der zweite, also Sag niemals nie, gehört nicht zum offiziellen Bond-Kanon. Das Franchise ist mittlerweile verkauft worden an Amazon. Die besitzen also sozusagen nicht nur inhaltlich die Legacy, also alle Filme, die bereits gedreht wurden, sondern sie besitzen halt die IP an sich. Das heißt, sie können jetzt und nach dem Ausscheiden der aktuellen ProduzentInnen, nämlich der Tochter, der Barbara Broccoli und ihrem langjährigen Partner, dem Richard Maibaum, die, also nicht Lebenspartner, sondern Produktionspartner, die sich quasi jetzt auch zur Ruhe gesetzt haben, weil sich beide eben schon in ihren 70er, 80er Jahren befinden, lebensaltermäßig betrachtet, ja, die haben sozusagen die kreative Entscheidungsgewalt abgegeben an Amazon. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren dort einen neuen Film wahrscheinlich erleben, der auch fürs Kino produziert werden soll. Eine Neubesetzung, Daniel Craig hat ja, und das ist für viele Leute auch so ein bisschen, ja, sehr zwiespältig aufgenommen worden, die Figur sehr modern am Ende des Tages interpretiert. Er ist im letzten Film, Spoiler Alert, aber der Film ist ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre alt, gestorben am Ende, hat also den Weg frei gemacht für einen neuen Schauspieler oder einen Reboot, einen Soft Reboot oder einen Hard Reboot, je nachdem. Von daher, und James Bond Filme an sich, also wenn man jetzt mal die Romane ausklammert, die teilweise ein bisschen, also misogynistisch und ja, sehr, sehr altbacken sind, die sind auch immer natürlich ein Produkt ihrer Zeit. Deswegen kann man auch einige von denen tatsächlich nicht mehr mit guten Gewissens heutzutage empfehlen, ohne sich großen Ärger und Schelte einzufangen. Sowas wie Live and Let Die zum Beispiel, Leben und Sterben lassen, das ist eigentlich ein rassistisches Machwerk. Sollte man heutzutage nur noch unter dem Aspekt des Zeit, ja, also der Zeitgeschichte sozusagen betrachten, von historischem Wert, aber eben nicht mehr als Filmempfehlung aussprechen. Aber das Spannende ist halt, ich bin an diese Serie herangekommen durchs Fernsehen, also durch die jährlichen Aufführungen, die irgendwie in der ARD oder im ZDF stattgefunden haben. Meistens war es die ARD, glaube ich, in den 80ern, die immer jedes Jahr einen neuen ins Weihnachts- oder Osterprogramm gehoben haben. Und das war natürlich immer ein Riesen-Event, weil für viele Menschen in den 60er und 70er und 80er Jahren war halt der James Bond, wie sie ihn auf der Kinoleinwand gesehen haben, der Eskapismus, der sie an andere Orte gebracht hat, an exotische Locations. Ne, er war sozusagen die Perfektion eines männlichen Superhelden. Alle Frauen lagen ihm zu Füßen. Er hat quasi die schlimmsten und durchtriebensten Bösewichte innerhalb von 2 Stunden ausgeschaltet und deren Imperium niedergestürzt und eingerissen, ihre Pläne vereitelt. Und am Ende durfte er noch mit der Königin von England telefonieren. Also ja, ein besseres Leben gab es irgendwie damals nicht. Von daher war das natürlich ein Riesenevent jedes Mal, wenn alle 2 bis 3 Jahre so ein neuer Film rauskam. Und auch so eine Sache, die man heutzutage gar nicht mehr so richtig kennt. Die vorherigen Filme liefen quasi in einer Art Dauerschleife und die wurden dann auch immer wieder neu veröffentlicht, in die Kinos erneut gebracht, wenn ein neuer Streifen sozusagen rauskam. Und ja, das war schon einfach eine andere Zeit, aber es war halt irgendwie auch ein bisschen verbunden mit der Unschuld des Kinos, ne? Also damals sind Leute halt eben tatsächlich wöchentlich fast ins Kino gegangen und haben natürlich die Stars, also hauptsächlich eben Sean Connery und Roger Moore, bis weit in die 80er hinein dann auch ja fast schon gar nicht mehr von der Rolle der fiktiven Figur trennen können oder trennen wollen. Die waren also tatsächlich internationale Superstars und egal, wo die hinkamen auf der Welt, da war immer ein großes Spotlight auf sie gerichtet, dem sie kaum entkommen konnten und haben natürlich sehr unterschiedliche Interpretationen der Rolle eben auch gebracht. Ne? Also Sean Connery, der so dem ursprünglichen ja Idee vielleicht auch von Ian Fleming, der in den ersten Filmen noch als Berater tätig war, am nächsten kam von diesem sehr rauen und männlichen Schlägertypen vielleicht auch. Und Roger Moore hat das Ganze ja dann in eine ganz andere Richtung mit Humor aufgefüttert oder angereichert, bis hin zu diesem Punkt, wo das Ganze in einer Art Karikatur fast schon endete. Ne, er war am Ende dann auch wirklich über 60, also er war sehr, sehr alt und konnte die meisten Stunts auch gar nicht mehr selber durchführen. Das heißt, es wurde viel mit Greenscreen gearbeitet und er war halt auch dann irgendwie teilweise 40 Jahre älter als seine Onscreen-Partnerin. Also all diese Dinge, die in den 80ern so extrem aus dem Ruder liefen, die kann man in diesen Roger Moore-Bonds dann irgendwie auch ganz gut nachvollziehen. Und deswegen war es halt auch dann spannend zu sehen, wie man dann in den 90ern Pierce Brosnan diese Rolle neu interpretieren würde. Man hat aber so dann aber eigentlich nur diesen extremen Hedonismus, ne, den man so in den ausgehenden 80ern und frühen 90ern dann auch irgendwie hatte, den hat man da nochmal auf die Spitze getrieben. Deswegen sind das alle so Hochglanzprodukte und hochglanzpolierte Filme, bis dann eben Daniel Craig um die Ecke kam, der das Ganze dann wieder zurück, mehr oder weniger eher in Richtung der ursprünglichen Figur mit Casino Royale von 2006 geschoben hat. Ein Film, den ich wahnsinnig toll fand, als ich den zum ersten Mal im Kino gesehen hatte, der aber eben so ganz anders war als Pierce Brosnan den zuvor interpretiert hatte.
Meinst du, dass Amazon mit der IP verantwortungsbewusst umgehen wird?
Ich hoffe, sie werden, ja, ich weiß nicht, ob die Figur heutzutage noch die Relevanz haben kann. Also die Daniel Craig-Filme waren halt auch durch diese langen Zeitspannen, die immer zwischen einem Film und dem anderen kamen und dem medialen Interesse, was sozusagen fast schon wie England irgendwie funktionierte, ne, mit der Queen. Ich vergleiche das irgendwie immer gerne, weil so wenn du tatsächlich so diesen James Cameron, wenn du diese Route gehst, dass du sagst, hey, ich mache alle 10 Jahre einen Film, ne, und der spielt dann 2 Milliarden ein und dann bin ich wieder der King of the World, so
ja, dem Motto. Wenn das funktioniert, ne?
Und bei den James Bond-Filmen hat das, glaube ich, lange Zeit ähnlich funktioniert. Dieser Entzug, der sozusagen in der Gesellschaft hergestellt wird, dadurch, dass ich nicht allzu häufig so einen Film herstelle, der macht das immer wieder auch was zu einem Besonderen. Und wir gehören halt auch zu einer Generation, die viele James-Bond-Filme in ihrer Jugend auch gesehen hat und konsumiert hat und auch fasziniert davon war. Egal, wie aus der Zeit gefallen die teilweise auch einfach sind. Und ich glaube, das hat bei den Daniel Craig-Filmen immer noch funktioniert. Und ich schätze aber, wie gesagt, Amazon wird jetzt anfangen, in höherer Schlagzahl Filme zu veröffentlichen, vielleicht auch eine Serie in absehbarer Zeit. Und wir haben ja die schlimmsten Beispiele jetzt bei Marvel und bei Star Wars in den letzten Jahren gehabt, was also da passieren kann.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt diesen ganzen Hackmeck gemacht haben und bis sie die IP bekommen haben. Und das war ja auch wirklich ein Kampf, so habe ich das verfolgt die letzten Jahre, bis sie da irgendwie die komplette Kontrolle darüber gekriegt haben. Glaube ich nicht, dass die das gemacht haben, um jetzt alle 3-4 Jahre einen Film rauszubringen. Sondern ich rechne damit, wie du schon sagst, mit einer höheren Schlagzahl und mit Serien, weiß ich nicht, die Abenteuer von Moneypenny, ne, oder ne, ja, Spectre, Now and Then. Genau. Spectre-Serie, das war die Reisekostenabteilung bei Spectre. Das wäre geil. Irgendwie sowas. Also ich rechne wirklich damit, dass Nebenfiguren Serien kriegen und die Bond-Filme schneller kommen. Das wird sich zeigen, wie es aber, dieses Risiko ist natürlich wirklich da. Und ich glaube aber, jetzt im Vergleich, weil du gerade Star Wars und Marvel sagst, ich glaube, so groß wird der Impact aber nicht sein, ein komplettes Universum daraus zu bauen, was dann mit Filmen und Serien parallel hervorragend funktioniert. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
James Bond hat ja, obwohl ich gar nicht so der weltgrößte James Bond-Fan bin, aber das hat eigentlich zumindest die letzten Jahre ja fast noch einen größeren Impact gehabt als zum Beispiel Star Wars-Filme, weil das ja war so ein richtiges Happening. Da gibt's den Film, dann gibt's einen Song zum Film, ne? Dann gibt's, ich weiß gar nicht, ob das die letzten Zeit noch das Bond-Girl, ich glaube, das war dann so ein bisschen aus der Zeit gefallen, ne? Aber das war echt, das wurde ja echt so richtig zelebriert, wenn es mal alle paar Jahre kam. Das war ja noch das letzte richtige Event im Kino so eigentlich, ne?
Eins der, ja.
Und auch die Struktur der Filme, ne, dass du hast immer diese Pre-Title-Sequence, also die Eröffnungsszene, die dann am Ende in den Titelsong mündet, bevor dann die eigentliche Geschichte losgeht. Ne? Also das ist auch so eine Erzählart von Film, die sich quasi einen Legendenmythos erarbeitet hat. Das musst du erstmal fertig bringen, ne?
Ja, aber das sind dann handwerklich gefertigte Einzelstücke so ein bisschen, ne? Und das sehe ich, das wird sich zeigen. Also ich hatte irgendwie gelesen, dass Nolan eventuell irgendwie, wo immer wieder sein Name fällt und ja, so, aber
das zeigt doch auch genau die Besonderheit von dieser Figur. Wenn also, ne, in den 80ern Steven Spielberg zum Beispiel und jetzt 30 Jahre später Christopher Nolan, also ne, zwei der etabliertesten und erfolgreichsten Filmemacher, die sowohl Arthouse als auch Blockbuster können und die selber auch teilweise zu einer eigenen IP werden, ne? Wo Leute also ins Kino rennen, nur weil da der Name von dem Regisseur draufsteht. Wenn die hingehen und sagen, boah, einmal in meinem Leben möchte ich einen James-Bond-Film drehen. Und bei Spielberg wissen wir ja, wie es geendet hat, nämlich in Indiana Jones. Und bei Nolan wissen wir noch nicht, wie es endet. Und es gibt ja immer noch Gerüchte, dass er vielleicht doch irgendwann mal wird.
Aber Nolan, also nur dazu, Nolan wird doch, wenn dann eine eigene Version dann dafür, also ich glaube nicht, dass der dann was vorgesetzt bekommt, oder?
Und das muss halt er wird so auf jeden Fall die Rolle, er wird die Rolle des James Bond selber bestimmen wollen. Und
nee, das glaube ich nicht, dass er so, meinst du so viel, dass die den das machen lassen würden?
Also, aber das ist seine, schätze ich mal, seine Forderung. Und das werden sie aber ihm natürlich nicht zugestehen, deswegen.
Ja, wollte ich gerade sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er so viel Einfluss hat da.
Naja, also, wenn es mit dem Zeitgeist gehen würde, dann müsste ja quasi der nächste Film so James Bond Deconstructed sein. So ein alternder Alkoholiker auf dem Sofa, der nochmal ins letzte Gefecht geschickt wird.
War das bei Craig nicht auch am Anfang auch ein bisschen so? Also,
ja, klar.
So, gab es doch auch die, war es nicht so, wo er sein Sportabzeichen nicht mehr gemacht und nicht mehr geschafft hat?
Ja.
War doch irgendwie so nur Bronze. Und damit geht der Mann jetzt tauchen. Und nee, aber spannend, was draus wird. Aber natürlich ist es definitiv eine ikonenhafte Figur. Und es ist einfach ein Film, ein James-Bond-Film gehört halt ins Kino. Das sage ich.
Ja.
Das ist ein Kino-Highlight gewesen. Und ich glaube, wie du schon sagtest, Thilo, die Schlagzahl ist da auch bedeutend. Obwohl ich ehrlich gesagt das so in Erinnerung habe, dass die Brosnan-Filme relativ, ich glaube, innerhalb von 2-3 Jahren kamen. Also die Brosnan-Filme waren ja die Bond-Filme, wo ich damals auch ins Kino so gegangen bin. Und ich meine, da war es nicht ganz so lange in den, die zwischen den Filmen lagen. Aber waren halt die 90er, da hatten wir halt keine Zeit, ne?
Genau.
Ich meine, es war kürzer, aber da kann ich mich auch irren. Auf jeden Fall eine absolut ikonenhafte Figur.
Ja.
Na, als nächstes nehme ich Gott übrigens, damit ich Thilo schlage in seiner.
Ja, aber nicht so viel.
Auf Platz 1 nehme ich Gott. Jetzt nehme ich Gott.
Ich erhöhe auf Chuck Norris.
Ja, so 95. Ja.
Verdammt.
95 kam GoldenEye, 97 Der Morgen stirbt nie. Dann kam 99 Die Welt ist nicht genug und 2002 Stirb an einem anderen Tag.
Ah, so 2-3 Jahre. Ja. Das war wahrscheinlich mit so die schnelleren, obwohl doch die alten Filme in den 60ern, glaube ich, die Connery-Filme sind ja alle in den 60ern, glaube ich, gekommen, bis auf der eine. Ne? Also na gut.
Bis auf Diamantenfieber, der ist 71. Hm.
Naja, okay. Na, also doch eine recht hohe Schlagzahl.
Ja, dann, Micha, Platz 1 bei dir.
Ist jetzt es schon soweit?
Ja, es ist soweit.
Der hat an der Uhr gedreht.
Es ist Gott.
Es ist Gott. Also, wie gesagt, ich sage ja Chuck Norris, nee. Es ist eine Manga-Figur. Kann sich jetzt bestimmt auch schon ganz oder fast jeder denken. Es ist Guts aus Berserk. Jetzt frage ich nochmal, wer von euch hat Berserk gelesen? Oder?
Also ich habe viel davon gehört in Podcasts tatsächlich.
Ich kann mir auch denken, in welchen Podcasts.
Sag's nochmal den Namen komplett bitte.
Langweiliges Erwachsenendasein. Unter anderem. Nee, also absolute Lieblingsfigur in den letzten Jahren. Für mich auch wirklich absolutes Ausnahmewerk. Auch es ist halt, muss man sagen, es ist natürlich ein Manga, der ultra, ultra brutal daherkommt. Ist ja in dem Genre oft so. Aber es grenzt wirklich schon an Perversion stellenweise, was da abgeht. Aber es ist so eine unglaublich gut konstruierte Geschichte. Komplex und groß und leider auch nicht zu Ende erzählt. Es ist also der Schöpfer der Serie ist verstorben. Schon 2020 oder 21 bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Hatte ich jetzt auch leider nicht mehr so recherchiert. Zum Glück hat aber ein Freund von ihm die Serie dann weiter übernommen und führt sie in seinem Sinne halt auch weiter. Und die Zeichnung, also das ist jetzt, ich lese diese Ultimate Edition, da sind halt immer mehrere von den von den Mangas drin. Und man sieht von den Zeichnungen wirklich eigentlich kaum Unterschied. Und es fühlt sich an wie aus einem Guss. Es ist halt eine ellenlange Geschichte. Zentral geht's halt um einen jungen Söldner, anfangs recht jung, der nennt sich Guts, wächst schon mit ganz tragischen Bedingungen auf. Also er wird von Söldnern unter einem Berg von Leichen als Baby gefunden Und die Frau von Söldnerführer bittet ihn dann, dass sie ihn halt großziehen darf. Die wollen eigentlich nicht, weil er Unglück bringen soll. Nehmen halt auf, kommt dann irgendwann dazu, dass er seinen Stiefvater dann aus Notwehr umbringt und zieht dann als Söldner halt so von Land zu Land und landet dann quasi bei einer Söldnertruppe, die ja so top-notch ist unter den ganzen Söldnern in der Geschichte, freundet sich dann an mit dem Führer dieser Söldnertruppe namens Griffith und der akzeptiert ihn dann als einzigen so als auch ebenbürtig oder Freund und will aber alles erreichen, will über alles herrschen, er soll ihm dabei helfen, irgendwann kommt es zum Bruch zwischen den beiden und dann fängt die Geschichte eigentlich nochmal erst richtig an. Ist, wie gesagt, ist sehr, sehr komplex und ich kann es wirklich auch da nur wärmstens empfehlen. Aber man muss schon ein bisschen leitfähig sein, sag ich mal.
Berserk in the Spirit of the Hawk.
Ja, genau. Das ist das PlayStation 4 Spiel.
Also das Bild mit diesem Riesenschwert kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ja, ist auch. Also in der Popkultur ist er schon recht bekannt und ist auch wirklich bei den ganzen Manga-Serien und so ist es, glaube ich, mit einer der bekanntesten. Das ist nicht ganz chronologisch erzählt. Das ist auch ganz interessant. Gibt viel dazu zu sagen. Also man kann sich da super viel rausziehen. Ne? Ich sag mal, für mich ist so der Kern der Geschichte, dass er halt gegen sein Schicksal einfach ankämpft, obwohl von vorne bis hinten eigentlich alles klar ist, worauf es hinausläuft, wie manche Sachen enden. Und er ist aber eigentlich immer wieder nicht akzeptiert und weiterkämpft, obwohl er eigentlich nichts mehr hat. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist dann halt dieser große Bruch zwischen den beiden, der, sag ich mal, eigentlich eher so mitten in der Serie dann irgendwann auftritt. Da wird so eine große Fallhöhe geschaffen, ne? Von, sie hatten eigentlich alles erreicht, bis sie verlieren alles. Wie gesagt, großartig. Wirklich großartig. Ja, aber
wie viele gibt's davon? Wie viele Comics?
Also ich lese diese Ultimate Edition, das sind jetzt mittlerweile, glaube ich, 21 oder 22 Stück. Das sind schon richtig dicke Wälzer. Und ich glaube, die eigentlichen, das war immer halt so zusammengefasst. Es gibt noch eine andere Edition, das ist, jetzt muss ich gerade nur überlegen, wie die heißt, da gibt's halt 40 Bände, ist aber genau das gleiche, ist nur anders aufgeteilt. Aber es ist schon recht viel, was da im Regal steht mittlerweile.
Gerade drüber nachgedacht, aber du hast mich ja mit Sandman schon so viel Geld gekostet und so viel Regalplatz. Ja.
Ausgezeichnet.
Ausgezeichnet. Sehr gut. Ansonsten, also wer es nicht lesen will, es gibt auch gibt einmal eine Serie dazu, die ist schon ein bisschen älter. Die ist nicht schlecht und es gab dann drei Filme, das Goldene Zeitalter, ist eigentlich genau das Gleiche, was in der Serie passiert, nur ein bisschen anders zusammengeschnitten, beziehungsweise auch dann auf Hochglanz halt gebracht. Und dann gab es später noch Folgeserien, die sind aber nie in Deutschland rausgekommen, die dann die Geschichte auch nochmal weitererzählt haben. Hoffe ich auch, dass das irgendwann mal weitergeht, aber also diese drei Filme kann man sich auch gut anschauen. Und es ist ein Schluss, sag ich mal, von dem letzten dann, der mich immer wieder an From Dusk Till Dawn erinnert, wenn man nicht weiß, um was es bei der ganzen Sache geht. Ne? Genau gut. So ein Aha-Erlebnis hatte ich nämlich da am Schluss und es war wirklich, der macht keine Gefangenen. Also FSK 21, wenn es nach mir geht.
Ja, also das war jetzt auf jeden Fall die Liste, wo ich noch was lernen kann bei dir. Ja? Jetzt fühle ich mich mit meinem nächsten Pick schon wieder schlecht, weil bei mir geht's jetzt schon wieder genauso mainstreamig wie vorher weiter. Aber ich habe bei mir der Platz 1, das war der allererste Name, der auch immer da stand und nie weg ist. Das ist das, was mich seit meiner Kindheit schon ein bisschen begleitet. Ich war nie so richtig hundertprozentig tief drin, ja, aber es war immer da. Und zwar hat's angefangen mit den Filmen aus den 70ern, die ich damals auf dem Sofa irgendwie geschaut habe zu Hause, von Spider-Man, ja, und ich habe keine großen Erinnerungen mehr an die Filme, aber die sind, glaube ich, eigentlich richtig schlecht, aber ich habe sie geliebt. Und ich weiß nicht, Spider-Man ist bei mir der der spricht bei mir alles an. Es ist egal, in welche Filme. Ja, ich mag natürlich die Raimi-Filme am liebsten, aber eigentlich jeder Film mit Spider-Man gucke ich gerne an. Ich liebe die Comics, auch wenn ich da längst nicht alles gelesen habe. Ja, ich habe dann damals mal, habe ich glaube ich auch schon mal irgendwann erzählt, habe ich von einem Bekannten, von meinem Vater so eine Umzugskiste mit Comics von dessen Sohn gekriegt, weil der zu schlecht in der Schule war und aufhören sollte, Comics zu lesen.
Dann solltest du schlecht in der Schule.
Sind die bei mir gelandet, was natürlich eigentlich keine sonderlich gute Idee war.
Und du warst dann sein größter Konkurrent.
Also muss man eigentlich im Nachhinein echt mal hinterfragen. Ja? Ich habe sowohl, glaube ich,
hier die Drogen, die sind eben nicht gut bekommen. Junge, hier, was ist mit dir? Ein bisschen Tüte?
Ja, also vor allem nicht nur, dass ich eine Umzugskiste Comics gekriegt habe. Ich habe dann auch später quasi drei Diskettenständer voller Adventures für den Amiga gekriegt. Also ich meine, das Problem gerade ein Haushalt weitergeschoben. Aber da waren mal auch diese alten Spider-Man-Comics nur drin. Und kennt ihr das in diesen roten, was war das, Lesezirkel oder sowas, was auch beim Friseur immer gab, irgendwie? Mhm. Naja, genau, da drin waren die Spider-Man.
Mit dem Friseur hat sich irgendwann erledigt, aber.
Genau, aber daher kenne ich das eigentlich noch, ja.
Das erzähle ich immer in meinem Lesezirkel, bei meinem Friseur lese ich immer die aktuellen Tageszeitungen.
Und dann hatte ich mein nächstes Erweckungserlebnis, wie ich irgendwann dann mal auf dem iPad entdeckt habe, ach, es gibt ja eine Comic-App, und dann habe ich wirklich alle möglichen Comics, die ich da gefunden habe von Spider-Man gelesen, viel zu viel Geld ausgegeben dafür, dass ich den Account vergessen habe. Und ich liebe eigentlich die verschiedenen Varianten, egal ob es jetzt der eigentliche Spider-Man ist, ne, oder dann Miles Morales, der jetzt auch mit dem Computerspiel und den letzten Filmen bekannt geworden ist. Dann Spider-Man 99 finde ich auch cool. Spider-Gwen oder wie sie heißt, Spider-Girl, finde ich auch super. Und ich finde halt bei Spider-Man, also ich bin jetzt nicht so tief drin in allen Comics, ja. Also es gibt bestimmt auch andere Charaktere, bei denen das so ist. Aber ich finde bei Spider-Man halt das Coole, dass du auf der einen Seite ihn als Held hast und klar, der hat auch immer einen flotten Spruch auf den Lippen und so weiter, aber da hast du immer auch den Kontrast zu ihm wenn er struggelt auf der Schule, wo er so der Nerd ist, der eigentlich nicht wirklich gut ankommt und eher so der Loser und so weiter und so fort. Ja, und das ist was, gerade als kleiner Junge, aber später, ne, da kannst du dich immer noch reinfühlen. Und ich finde halt diese Gegenüberstellung von seinem alter Ego oder seine Normalversion sozusagen, habe ich das Gefühl, in anderen Comics ist dieser Kontrast nicht so groß. Ne? Ich meine, wir haben Batman, klar, der ist dann Lebemann und so weiter, aber so, dass du quasi, und Superman ist auch nicht wirklich cool als Clark Kent, aber so diesen ganz krassen Unterschied, finde ich, gibt's nur bei Spider-Man. Und ich liebe auch alles drumherum, dass da immer so ein bisschen Familie und Freunde verbandelt sind. Dann muss er gegen den Vater seines Freundes kämpfen und ich weiß nicht, ich liebe alles an Spider-Man einfach.
Ja, die Games waren toll.
Ja, ach ja, klar, die Games, die aktuelleren, die waren super. Die Filme, absolut, stimme ich dir komplett zu. Spider-Man war immer gut. Die Raimi-Filme, ich finde auch Tom Holland super als Spider-Man. Die Szene in dem Homecoming-Film mit Michael Keaton, mit dem Auto, wo er ihn zum Schulball bringt.
Oh, ja. Das
ist, glaube ich, die düsterste Marvel-Szene, die hingekriegt haben. Ne, wo die Pistole aufs Armaturenbrett liegt und so. Das kurz das Gespräch vorm ersten Date mit der Tochter. Ganz, ganz großartig. Und nein, und Spider-Man ist schon, ne, freut die Spinner aus der Nachbarschaft, und aber die braucht halt auch eine Nachbarschaft. Ne, und das ist schon großartig. Und ich weiß auch, was du meintest, ich glaube, Nicholas Hammond hieß der in den 70ern in dieser Serie, da gab es diese kurzlebige Spider-Man-Serie, die bei uns nur diese drei zusammengeschnittenen Filme gewesen sind. Ich weiß noch, der gegen den gelben Drachen oder irgendwie sowas.
Ich weiß, die hatten wir aus der Videothek damals.
Ja, sogar. Wir alle.
Die gab es damals in der Videothek bei uns.
Genau, und bei RTL liefen die, und ich weiß auch noch, wir hatten ja nichts, also das war ja wirklich, ich weiß noch, wo er das erste Mal dann diesen Netzschwing, wo er sie einfach nur im Park stand und an so einen Baum das Ding und dann einfach so mit dem Seil im Park 5 Meter geschwungen ist, und ich dachte, oh geil, Spider-Man und so, wow. Und so, und wenn er die Wand hochläuft, in dieser Serie sieht es nicht so aus, als würden sie liegen. Doch, eigentlich schon. Ne, aber das war halt schon so das erste Mal real Spider-Man sehen halt. Ne, und das war schon, du hast schon recht, das ist absolut eine prägende Figur, die einen seit der Kindheit verfolgt halt. Ne?
Ich weiß auch noch genau, wie ich das erste Mal auf der PS5, als die rauskam, die remasterte Fassung des ersten Spider-Man-Games gespielt habe. Wo du nämlich genau das, was du gerade beschrieben hast, genau diesen Moment erlebst, wo du quasi in Anführungszeichen selber dich durch die Schluchten von New York schwingst. Und das ist ein unfassbares Gefühl, wie die das in diesem Game
hinbekommen haben, zusammen mit der Musik und natürlich den ganzen Lichteffekten etc. Also das ist mega mäßig geil.
Absolut, das Netzschwingen ist noch einfach noch ein super Highlight auch in den Spielen. Ich weiß noch, wie ich das vom zweiten Spider-Man Kinofilm von Raimi damals, das PS2 Spiel, das habe ich rauf und runter gezockt. Also das fand ich, das dritte dann, wo Venom dann dabei war und so. Also da habe ich unheimlich viel Zeit mit verbracht. Also Spider-Man ist einfach so die coolste Figur in so einem Videospiel. Durch die Befreiung, also die Bewegungsfreiheit, die du mit der Figur hast, ne? Und das ist wirklich, wirklich ganz fantastisch.
Und der zweite.
Die aktuellen Grafiken, fantastisch, ja.
Der zweite Kinofilm, den du gerade erwähnt hast, ne, gilt immer noch als eine der besten Comic-Verfilmungen.
Ist er auch.
Überhaupt.
Ist auch super. Ist so gut. Ist er auch. Ich habe das Gefühl, dass damals, ich weiß nicht, hatte ich immer das Gefühl, dass es so ein bisschen, zumindest wie die Trilogie rum war, da war das immer so ein bisschen belächelt oder sowas, aber ich finde im Nachhinein immer noch gerade der zweite ist so gut. Ja, wenn er dann die Straße entlang läuft mit diesem Grinsen und schon so langsam, aber sicher so ein bisschen in ihm das Dunkle aufwacht, ich finde es, ich könnte mir den immer wieder anschauen. Und was ich auch noch bei, wo jetzt gerade nochmal die Häuserschluchten erwähnt hat, ich finde halt, New York ist auch einfach so eine tolle Stadt. Und das finde ich auch so cool, dass bei Spider-Man New York auch nochmal so ein bisschen einen Platz hat und auch wichtig ist, ja. Und ja, aber für
Hochhäuser,
mich,
ne?
Ja, aber auch.
Wär auch so auf dem Land wäre es ein bisschen doof irgendwie.
Nee, aber auch ich meine, es ist nicht auch so seine Hood mit Brooklyn oder Queens oder wo auch immer. Ich glaube, Queens lebt da eigentlich, ne? Aber so dieses Leben, was ich lebe ja nicht in New York, ne? Aber wenn man da mal da ist, so stellt man sich's vor. Und ich bin ja auch ich bin auch so ein kleiner USA-Fan, weißt du, und deswegen, aber da ist wie dieser positive Patriotismus, so das, was man noch gut findet irgendwie, weißt du, dass die Tante noch mit dem Apfelkuchen bei dir vorbeikommt und dann gehst du ins Diner und dann gibt's Pizza und eine Blockparty und so stelle ich es mir vor.
Er landet auf dem Dach vor der amerikanischen Flagge, hey, was für ein Zufall.
Ja, genau.
Ja, und natürlich J.K. Simmons als J. Jonah Jameson.
Ja, er ist großartig. Absolut, ja, das ist toll. Also da vermischt eigentlich, da waren alle Inkarnationen irgendwie geil. Ich meine auch, wir sind alle wahrscheinlich zum Teil zumindest mit der 90er Jahre Marvel Zeichentrickserie auch aufgewachsen. Mhm. Ne, die war zusammen hier mit der Batman Animated Series und so, war das so mit Peak, finde ich.
Ja. Ja, und dann auch nochmal echt dieser Miles Morales, der erste Film, der kam, ne, ich hatte null Erwartungen, ich habe die Comics echt gemacht und dann siehst du gut, diesen Film und es war, also sowas habe ich echt noch nie gesehen gehabt, seit langem im Kino. Ne, so
gut, ja.
Ja. Ja, schön. Also meine Nummer eins.
Ja, komme ich zu meiner, meine Nummer eins, ich habe mich da sehr schwer getan, aber es ist der Doktor, Klaus-Jürgen Wusso aus der Schwarzwaldklinik. Natürlich. Nein.
Die beste Inkarnation.
Es ist die beste Inkarnation. Das ist natürlich der Doktor Who. Und jetzt ist die Frage, welcher? Die nehme ich jetzt mal auf, denn für mich ist es also rein persönlich der 11. Doktor. Die Matt Smith-Ära von 2010 bis 2013. Also die 11. Inkarnation des Doktors ist die, mit der ich Doktor Who angefangen habe. Und man sagt ja immer, der, mit dem man anfängt, das ist dann sein Doktor. Aber mir ist es auf jeden Fall so. Und ich liebe die Figur sowieso, aber seine Inkarnation, so dieses alte Wesen, ich fühle mich mit dem so total verbunden. Auf der einen Seite dann noch so recht flippig für sein Alter, wie ich. Weißt du, und da fühle ich mich komplett in seine Figur rein und sage, genau das habe ich auch in manche Gedankengänge oder Abbrüche in Gedankengängen, die er hat, die teile ich total. Und das war eine Figur, als ich Matt Smith als Doktor, ich glaube, in seiner ersten Folge damals beim Kumpel gesehen habe, das war die erste Doctor Who-Folge hier, The 11th Hour, auch seine erste Folge in dieser Inkarnation. Da habe ich gesehen, gesagt, Alter, was ist denn das? Britische Serie und so. Und dann nach 5 Minuten dachte ich mir, das ist genau, wie ich gerne wäre. Ne, genau das. Und ich habe mich einfach absolut verbunden gefühlt. Und diese Ära ist eine Mischung auch aus Aufwand und aber auch sehr märchenhaft und übergeordnete Story-Arcs, die noch funktioniert haben, die eigentlich genervt haben. Dann tolle Begleiter mit Amy und Rory und später Jenna Coleman noch und alles. Das hat mich einfach wirklich sehr, sehr, also immer wenn ich an Doctor Who denke, denke ich besonders an diese Ära. Und ich mag halt so dieses Alien, der letzte der Time Lords, auch dieses Melodramatische, aus Marketinggründen bin ich der Letzte und er begegnet ständig anderen, aber bewirbt sich trotzdem weiter mit der Letzte der Time Lords, aber ist auch egal. Und das funktioniert halt. Und ich mag natürlich auch andere Inkarnationen, auch was danach kam oder auch die aktuelle, finde ich auch großartig. Das ist eine zeitlose Figur wie James Bond. Ne? Und aber Trotzdem kann man einzelne Inkarnationen noch mehr lieben als auch nur den ganzen anderen Rest. Und da die Serie lebt halt diesen Wandel sehr, sehr gut. Ne? Ich habe zum Beispiel irgendwann mal gesagt, ah, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein anderer Schauspieler Picard hätte spielen können als Patrick Stewart und so. Aber kennt man ja nicht. Und da, die Figur zeigt es halt sehr gut, dass es natürlich andere geben, immer andere geben wird und andere geben kann, die einen anderen Schwerpunkt setzen und so. Aber man trotzdem das Alte liebt. Und wie sagt er so schön, alle Dinge müssen irgendwann mal enden, damit etwas Neues, alles muss irgendwann enden, damit irgendwas Neues beginnen kann und so. Und das ist irgendwie ein sehr tröstlicher Gedanke und ich verbinde das sehr mit dieser Matt Smith und Elfter Doktor Ära und das hat mich als Whovian, wie es so schön heißt, dann doch sehr geprägt. Mhm. Diese Figur gibt's nicht ohne Grund jetzt auch genauso lange, wie es James Bond, oder fast genauso lange, wie es James Bond Filme gibt. Seit sie auf Kennedy geschossen haben, nämlich. Ja, genau, seit dem Abend.
War bei mir auch hoch im Kurs für auf einen von den ersten drei Plätzen.
Das wäre aber auch der 11., oder?
Ja, also nee, wenn es danach gehen wird, ich hatte den damals ja auch noch auf RTL zuerst gesehen. Und das war Sylvester McCoy in Die Hand des Omega lief damals, das weiß ich noch. Und das war ja auch so eine Anekdote von mir. Ich muss ja immer sagen, ich fand den ersten Doktor zum Kotzen, weil ich hatte einmal ziemlich eine Magen- und Darmgrippe gehabt und hat Dr. Who eingeschaltet, hat dann 5 Minuten gesehen und musste sich übergeben, aber nicht wegen dem Doktor, sondern wegen der Magen- und Darmgrippe. Und das war ja damals, hat es da kaum was dazu gefunden, gab ja kein Internet und nichts. Das war ja irgendwann, wann war das, 88 irgendwann so gefühlt.
Ungefähr,
ne?
So, 89.
Ja. Und da war ja gar nichts ranzukommen an Infos oder so. Und fand das aber damals schon faszinierend. Dann weiß ich, lief irgendwann auf Vox, lief dann mal noch die ein oder andere Folge hier mit Davos und so. Und dann 2005 kam ja dann das Reboot mit Eccleston. Und das hat mich damals tierisch mitgenommen, weil 2005 ist meine Mutter gestorben. Und da war ich also emotional sowieso ziemlich, ziemlich seicht und sehr schnell halt quasi angreifbar für sowas, ne? Und das war ja, Dr. Who spielt ja gerade mit Musik etc. ganz oft mit Gefühlen und so, ne? Und ich fand das so großartig und den Schluss von der Eccleston-Ära, als ich fand das so gut. Ich muss sagen, ja, Eccleston oder David Tennant, muss ich sagen. Gerade so die ganzen Sachen mit Martha Jones, Lieblingsdoppelfolge von mal sowieso hier, Family of Blood, Human Nature, absolute Lieblingsfolge.
Ist sehr geil.
Da könnte ich am Schluss immer noch Rotz und Wasser weinen, ne? Wenn sie dann gerade, wenn sie ihn nochmal besuchen, ne? der kleine Junge quasi damals um Schützengraben, der dann später dann noch geehrt wird und so, also Rotz und Wasser. Ich fand die großartig.
Das schafft diese Figur und das schafft diese Serie. Das ist wirklich, das ist auch mit einer der, wo man wirklich mal heulen könnte.
Ja,
das ist ganz, nicht so oft.
Ganz viele Sachen.
Bei Sons of Anarchy hatten wir 2 Momente.
Gerade bei Dr. Who, da gab es so viele tolle Sätze drin. Ne? Ich weiß noch gerade die Geschichte dann hier mit dem Master, als das aufkam, als Martha dann alleine quasi durch die Welt reist und so. Und dann auf Tom Ellis treffen tut, der ja später Lucifer gespielt hat, und ihn dann fragt, was er so macht. Und er sagt, er ist Arzt. Und dann sagt sie ja so schön, so I'm traveling with a doctor again. Und als so kleine Sätze, ne, die fand ich immer so großartig.
Ja, allein diese Vorstellung mit I'm the doctor. Beruf, ich bin kein Arzt. Das ist einfach schön, dich so. Es ist eine ikonenhafte Figur. Wirklich, also sie gehört halt für mich mittlerweile zur britischen Kultur. Ja, so stelle ich mir das komplett in England vor.
Das ist britische Kultur, absolut.
Und The Madman with the Blue Box, das beschreibt es einfach sehr, sehr gut, finde ich.
Raggedy
Old. Und ich war in Amy verliebt.
Gut, das hat mir ja bei mir noch weitere Wellen geschlagen.
Ja, ich weiß. Ja, stimmt. Ja, ich bin durch.
Ja, Dr. Who habe ich mal, ich glaube, 1-2 Folgen durch Zufall irgendwo auf ZDF Neo oder sowas geschaut. Mhm. Aber dann hatte ich so die Sorge, wie ich dann geguckt habe, wie viel es da gibt, dass es halt absolutes Fass ohne Boden ist.
Jetzt mal, wenn einer mir kommt und sagt, Supernatural ist was für dich.
Oder Buffy vielleicht.
Doch, das kenne ich ja schon. Mit was viel hat, was ich schon kenne, ist kein Problem. Aber etwas, was neu da ist, Buffy wäre übrigens auch unsere Figur.
Als Perry Rhodenleser sage ich, hold my beer.
Ja, das ist halt doof. Wenn es viel gibt, aber man das schon kennt, dann ist das total okay. Aber wenn er jetzt sagt, das ist übrigens eine Serie, die wirst du geil finden, fang mal damit an, die hat 912 Folgen, dann sage ich immer so, dann lieber nochmal Discovery.
Ja, das Schlimme ist, also Dr. Who ist ja eigentlich so für einen Komplettist wie mich Endgegner, weil ganz viele Folgen ja verschollen sind, ne, und es gar nicht mal gibt.
Ja, das stimmt. Wo ist denn Micha?
Ich kann nicht
Der ist
gewinnen.
Doch in Ägypten.
Ich kann nicht gewinnen.
Der ist doch in Ägypten. Seit Wochen ist der in Ägypten. Genau. Nur mit einem Koffer und einer Nachtlampe. Ne? Nein, es ist...
Die Lava-Lampe.
Es ist eine Lava-Lampe. Nein, es ist eine absolut ikonische Rolle und es gibt schon einen Grund dafür, dass die die Jahrzehnte überstanden hat und im Moment halt auch auf Disney Plus da irgendwie mal sehen, wie es weitergeht. Aber selbst wenn es nicht weitergeht, es gibt halt sehr viel.
Aber es gibt auch viel auch Höhen und Tiefen, muss man auch sagen.
Ja, das es ist es gibt auch ganze Ehren, die sehr
bei allen Sachen, die so lange laufen. Es gibt Höhen.
Ja, ja. Naja, hängt sehr vom Showrunner mal ab. Ja. Tja, Thilo.
Cool. Tja. Ja, Thilo, zick's an dir.
Jetzt komme ich. Ja, und deswegen muss ich jetzt hier den Boden aufwischen. Denn es ist nun mal so, Superman ist so, wie wir gerne wären. Aber Batman dagegen ist, wie wir sind, nur besser. Deswegen, ja, meine Wahl fällt natürlich auf Platz 1 für den großartigsten Detektiv aller Zeiten. Bruce Wayne, a.k.a. Batman, aus der Feder von Bob Kane und Bill Finger, der immer gerne ein bisschen unter den Tisch gefallen lassen wird, aber es ist keine reine Bob Kane-Erfindung. Und ja, im Mai 39 kam er zum ersten Mal in einem Comic vor, in der Ausgabe 27 der Detective Comics, eine der wertvollsten Auflagen, wenn sie irgendjemand zu Hause bei sich noch im Schrank liegen hat. Ja,
ich hab zwei.
Seid ihr ein reicher Mann. Eine Figur, die deutlich beeinflusst worden ist von Zorro und D'Artagnan aus den drei Musketieren, aber natürlich auch aus der bereits vorher existierenden Comicfigur The Shadow. Und er ist quasi eine zwiegespaltene Persönlichkeit. Ne? Also wir haben hier immer den Widerstreit zwischen einem Millionär oder Milliardär besser gesagt, Bruce Wayne, und seinem alter Ego, wobei sich eigentlich in den meisten Comics dann immer herausstellt, dass das alter Ego Batman quasi nichts anderes ist als die tatsächliche Person und der Milliardär ist quasi nur ja die Maske, die er im Alltag trägt und eine Figur, die von Dutzenden und Aberdutzenden Autoren und Zeichnern über die Jahrzehnte hinweg interpretiert wurde. Zuerst war sie natürlich schwerpunktmäßig immer eine Art Superdetektiv, durch sehr, sehr viel Geld sozusagen bestückt und durch ein kriminalistisches Spürhundgewissen, fast schon dem eines Sherlock Holmes entsprechend, hat er seine Gegner zur Strecke gebracht. Er hat eine ganze Reihe und ich glaube auch mit die wichtigsten und interessantesten Gegenspieler, die man in der Popkultur finden kann bei solchen Superhelden. Ein riesiges Arsenal, der Joker fällt einem ein, der Riddler, Two-Face, die Liste ist schier endlos, Catwoman etc. Und das Spannende an Batman ist, glaube ich, immer, dass er eine Figur ist, die sich sozusagen im Grenzbereich immer bewegt zwischen Verbrechen und Superheldentum. Er hat keine Fähigkeiten, wie man sie einem traditionellen Superhelden zusprechen würde. Er ist immer jemand, der eigentlich durch seinen Verstand und durch seine eiserne Disziplin sich so gestählt hat und vielleicht auch aus der Gesellschaft herausgehoben hat durch diese Dinge, der dadurch eine Art ikonischen Status auch erreicht. Und in späteren Jahrzehnten wurde er durch so großartige Zeichen wie Jim Lee oder Frank Miller reinterpretiert. Jim Lee hat mehr ne, den fast schon gottgleichen Batman in der Physis inszeniert, wohingegen Frank Miller ihn fast wie einen Psychopathen gestaltet hat, der rücksichtslos gegen seine Feinde kämpft und auch die eigenen selbstgerichteten moralischen Richtlinien dann nicht mehr befolgt und durch dieses Verhalten dann auch zum großen Teil seine Feinde sich selber schafft. Und das macht ihn halt zu einer unglaublich tiefsinnigen und auch ja vielschichtigen Figur, die dann in der Neuzeit natürlich auch noch durch die die ganzen Figuren ihm untergeordnet wurden, also Nightwing zum Beispiel oder Robin in all den Inkarnationen, die über die Jahrzehnte eben entstanden sind, dann auch natürlich die Justice League of America geprägt hat. Also in den Comics sind die Geschichten reichhaltig, genauso wie in den Filmen natürlich. Eine meiner prägenden popkulturellen Erlebnisse in den 80ern war, den ersten Batman-Film von Tim Burton im Kino zu sehen, 89. Das hat mich stark geprägt irgendwie und auch die Fortsetzung, die noch düsterer und noch erotischer vielleicht auch war, mit Michelle Pfeiffer als Batwoman, eine unfassbare Geschichte. Die Filme sind nicht super gealtert, aber sie waren sind immer noch besser heutzutage als die von Joel Schumacher.
Was redet der da?
Filme, die danach kamen. Ich glaube, wir haben Tilo verloren.
Tilo, ich glaube, das war. Ich mach mal weiter. What Killed the Dinosaurs?
Sie heißt aber den meisten heutzutage ist natürlich die von Christopher Nolan verantwortete Trilogie aus den 2000er Jahren bekannt und beliebt. Für mich ist The Dark Knight der Höhepunkt der Comic-Verfilmungen, die es überhaupt gibt. Nicht nur alleine wegen Heath Ledger als legendären Joker, sondern auch tatsächlich wegen dieser kantigen, dem fast schon, also wenn ich es mit der Architektur vergleichen würde, dem Brutalismus entsprechenden Kantigkeit, mit der dieser Film zu Werke geht, brachial, teilweise auch schon fast Menschen verabscheuend. Wie gesagt, ein wahnsinniger Ziegel sozusagen von einem Film, den man sich, wenn man Filmfan ist, auf jeden Fall angucken sollte. Macht sehr, sehr viel Spaß und mittlerweile sind wir ja schon in einer neuen Inkarnation mit der von Matt Reeves im ersten Teil zumindest auf dem Regiestuhl verantworteten Neuinterpretation des Batman-Mythos. Leider wird er nach vielen, vielen Verzögerungen bei der Fortsetzung nicht mehr Regie führen, wie wir jetzt wissen, aber Robert Pattinson wird die Rolle noch weiterspielen. Und von daher, es ist ein Mythos, der von auch wieder, ähnlich wie James Bond, von Generation zu Generation neu interpretiert wird und das auch Teil der Faszination, glaube ich, auch ist, weil immer wieder neue Künstler ganz viele verschiedene Facetten einfach finden in diesem Mythos und sich dann jede Gesellschaft sozusagen auch widerspiegelt in all diesen Elementen. Und auch wenn die Comics eben nicht mehr das sind, was sie noch vor 20, 30 Jahren mal waren in der Präsenz, in der Massenwahrnehmung, zumindest in den USA, bei uns in Europa hat das ja länger gedauert, bis man Comics als Kunstform irgendwie auch wahrgenommen hat, aber für mich ist das ganz weit oben. Und um jetzt den Bogen nochmal zu schlagen zu einem Medium, was ich noch nicht so wirklich viel erwähnt habe, gibt es natürlich auch ganz faszinierende und großartige Computerspiele beziehungsweise Console Games, die in den letzten, 16 Jahren entstanden sind. Also 2009 angefangen mit Arkham Asylum.
Genau, ja.
Ein fantastisches Spiel, das ich damals beim Erscheinen direkt auf der PS3 gespielt habe. Und da muss ich auch noch mal eine Lanze brechen für die großartigen im Original Voice Actor. Mark Hamill, Luke Skywalker als Joker ist legendär, genauso wie Kevin Conroy als Batman. Eine unfassbare Voice Performance. Also wenn man wirklich mal studieren möchte, wie man einen fiktiven Charakter zum Leben erweckt mit Hilfe einer Stimme, dann kann man das mit diesen Games unfassbar gut. Danach kam Arkham Origins 2013, dann kam Arkham Knight 2015, ein unfassbares Spiel. Ich habe, glaube ich, 150 oder 160 Stunden damit verbracht. Ich weiß, das ist nicht die Menge, die Gregor mit der Assassin's Creed.
Odyssey. 2200 Stunden, mein Freund.
Genau. es ist auf jeden Fall auch ein Franchise, das im Bereich Konsolengames sehr, sehr viel Leben, glaube ich, auch gehabt hat.
Auch schon vorher, auf dem C64, 89 kam Gameboy, Batman The Movie von Ocean, war ein super Titel für den C64, auch auf dem Amiga später noch. Ja. War ein Hammerspiel.
Ja, und das Arkham Asylum, was du gerade erwähnt hast, von 2.8 oder so, 2.8, 2.9, das hatte ich mit dem Holz Batarang in der Special Edition und ich habe da sehr viel Zeit drin verbracht. Das ist wirklich das beste Open-World-Spiel in einer geschlossenen Anstalt.
Ja, also Es macht auch Spaß, ne? Es ist halt so ein, in Anführungszeichen, auch wie so ein Hack and Slay, ne? Also man muss immer dieses Button-Smashing machen und die Kombos lernen. Aber dann belohnt einen dieses Spiel halt auch mit wahnsinnig coolen Moves und die Art, wie man dann einzelne Rätsel noch in der Open World finden kann und aufdröselt, beziehungsweise dann halt eben auch dem Storyhang folgend. Und ich hatte es vorhin schon kurz gesagt bei dem, ne, bei dem Platz 1 von Stefan mit den Spider-Man-Games.
Mhm.
Auch hier hat man sehr, sehr viel Spaß, sich durch diese Open World zu stürzen. Denn Batman gleitet ja mehr, als dass er tatsächlich sich an den Gebäuden sozusagen hochziehen kann. Aber das Düstere, wenn man dieses Gothic-Feeling mag, dass alles immer größtenteils bei Nacht stattfindet, ne? Und eben dieses ganze gritty, down-to-earth Gefühl von Batman irgendwie, wenn man damit was anfangen kann, dann ja, dann hat man da eine sehr gute Zeit mit diesen Games.
Absolut. Und das, ich glaube, das Kampfsystem von den Spider-Man-Spielen basiert doch auch rudimentär auf das Kampf, auf dem Kampfsystem aus den Arkham Asylum-Spielen. Ne? Also zumindest sind da sehr viele Anleihen davon. Aber weil du es gerade erwähnt hast, dass es also sehr das Gleiten auch Spaß gemacht hat, das Batmobilfahren war ein Krampf in diesem Spiel, in den Spielen, in den letzten. Das war, also wer das verbrochen hat.
Bei Dark Knight insbesondere, genau.
Das war ja unfahrbar, weißt du? Und ich fahre einen Franzosen. Ne? Also,
das war wirklich das. Aber wir haben natürlich auch, ne, wir treffen auch alle möglichen exotischen Gegenspieler wie Poison Ivy zum Beispiel. Mhm. Ne? Und das ist schon, ja, das ist schon was Besonderes. Also wenn man Comics mag, dann muss man irgendwann, glaube ich, auch mal sich mit Batman beschäftigen. Denn er ist so viel anders als das, was wir mit Zack Snyders Version auf der Leinwand zum Beispiel auch gesehen haben. Da ist so viel mehr drin. Aber es macht natürlich auch über die Jahrzehnte dann einfach auch Spaß, sich mal die 60er-Jahre-Serie mit Adam West anzugucken.
Ja. Er hat eben schon gedacht, weil das natürlich mit Adam Batman hält die Welt in Atem, ist natürlich absolutes Premium. Ne? Also ernsthaft. Das ist wirklich geil. Das Anti-Haifisch-Spray, fantastisch.
Genau, während der noch an seinem Bein zappelt. Genau.
Ja, ist doch eben, aber besser haben und nicht brauchen als umgekehrt. Hm. Ne? Und ganz ehrlich, auch die Versuche, wo er die Bombe loswirft und auf dem Pier ihm ständig irgendwie die Nonnen, die Blaskapelle, die Entenfamilie und so, weißt du? Nein, nochmal wirklich, ich bin sehr mit dieser alten Batman-Serie aus den 60ern mit Adam West als Batman, der nicht immer, wie er selber sagte, nicht immer sagen musste, dass er Batman ist, aber bei ihm wusste jeder, dass er Batman ist. Ist das einfach großartig, diese Serie. Und ich habe da auch die DVD-Box, mein eigen, kann aber sagen, sie wird nach hinten raus deutlich schlechter, aber zumindest die erste Staffel ist dies schon auch mit den geilen Gegnern und so und den diversen guten Catwomans sehr, sehr sehenswert.
Es war Staffel. Immer geil, wenn sie am Hochhaus hochgeklettert sind, immer so diese typische Kamera quergestellt sind, immer so.
Sammy Davis Jr.
hat die Kamera gedreht.
Ja. Genau, ja. Und dann Sammy Davis Jr. guckt raus, ey, was ist mit euch, Jungs? Ich habe heute Abend einen Auftritt,
ich komme
da vorbei.
Ich hatte die damals auf Sat.1 gesehen. Da war ich ja auch noch echt klein und da dachte ich mal, so ein Gürtel, ich hätte so gern so ein Gürtel mit all diesen Gadgets.
Und das ikonische Batmobil auch schon aus der alten Serie und so. Also natürlich das Geilste ist Burtons aus den Burton-Filmen, klar. Ich habe später sehr mit dem Tumbler gehadert und als er dann explodierte, fand ich ihn gar nicht mehr so schlimm. Aber bei der alten Batman-Serie, ich weiß noch, wie du schon sagst, auf Sat.1, ich weiß nicht, wie ich das als Kind geguckt habe und die kommen irgendwie bei einem Banküberfall an, springen aus dem Auto und Batman sagt noch, Robin, wir müssen erst noch eine Münze einwerfen für dieses Parken. Und Robin sagt, Batman, kein Polizist würde das Batmobil aufschreiben. Aber Robin, es ist unsere absolut erste Bürgerpflicht, unseren Teil beizutragen, dass die Straßen erneuert werden. Heiliges Kanonenrohr, Batman, du hast recht. Und dann haben sie haben noch Kleingeld im Gürtel gehabt. Ne? Und da habe ich viel gelernt draus. So mache ich das heute noch. Bevor ich die Brötchentaste 5-mal drücke an einen Automaten, damit ich bloß... Aber egal. Ne?
Und es gibt auch den fantastischen Lego-Batman-Movie.
Ja,
muss auch erwähnt
werden. Ja, okay. Der ist auch super,
ja. Es gibt so vieles da in Batman, auch die Animated Series in den 90ern.
Oh ja, oder? Die war auch gut. Was ich so cool fand, das war in diesem ganzen Arrowverse, gab's ja auch immer diese Zusammenschlüsse von den Serien, dieses Crisis on wie hieß es noch? Ist egal.
On Infinite Earth.
Genau. Infinite Earth. Ja, ja. Und da hat Kevin Conroy ja Batman gespielt. In der Serie, als er schon quasi das Rückgrat gebrochen hatte und so. Und das fand ich auch so geil, dass der dann da noch einen Auftritt drin hatte.
Oder kennt ihr noch die Batman on the Future Zeichentrickserie?
Mhm. Nee, fand ich aber nicht so gut. Ja, die hat man immer so
die gefallen. Dich. Ja, also Batman the Animated Series, ne, wenn man so im amerikanischen Feld unterwegs ist und viele Kreative, die in dieser Zeit in den 90ern aufgewachsen sind, ne, die zitieren das immer wieder, weil gerade diese stilistische Besonderheit, die diese Animated Series gemacht hat, ist, dass sie das Ganze sozusagen in das Art Deco-Stil, ne, des frühen 20. Jahrhunderts setzt. Sehr viel mit Licht und Schatten einfach spielt, was ja bei Batman sowieso in der Natur der Sache liegt. Und das lohnt sich aber, weil das sind halt immer so, ne, 25 Minuten und die Geschichten, die dort erzählt werden, sind meistens aber auch etwas erwachsener, als das für eine Kinderserie halt irgendwie auch ist. Und diese Freigabe für so ab 6, ne, da fragt man sich dann teilweise doch, okay, also was hier gerade auch psychologisch durchdekliniert wird, das ist vielleicht nicht unbedingt was für einen 6-Jährigen. Es funktioniert wunderbar mit der Musik, mit der Ästhetik. Und ich glaube auch, viele Leute verbinden diesen Danny Elfman-Score vom 89er Batman-Film. Das großartige Thema, ne, dann auch mit den Filmen, beziehungsweise auch mit diesen Lego-Games, wo die Musik auch wieder verwendet wurde, auch wenn sie über 10 Jahre später erst erschienen. Und Shirley Walker, die großartige Komponistin und Arrangeurin, die hat eben für diese Animated Series die Themen von Elfman aufgegriffen und ihre eigene Note verpasst. Und dadurch gibt es halt so einen ganz, ganz fantastischen Vibe auch, den man dann immer hat, wenn man diese Serie halt guckt, weil man sich immer wieder, ne, an diese Tim Burton-Zeit der Batman-Filme zurückerinnert fühlt.
Das ist für jeden was dabei. Also das ist eine ganz prägende Figur. Also wahrscheinlich von denen noch, ja, auch aufgrund der Fülle und der unterschiedlichen, da habe ich auch Comics gelesen damals in den 90ern, ist wahrscheinlich Batman da noch ein bisschen präsenter als es Spider-Man beispielsweise bei mir ist. Also der hat mich dann doch ein bisschen mehr geprägt. Ja, und er war reich. Das ist auch nichts von der Hand zu weisen.
War auch sehr lustig. Ich habe bei Wikipedia mal nachgeguckt. Und die Schätzung vom Reichtum von Bruce Wayne ist zwischen 9,2 und 99 Milliarden Dollar.
Das ist aber grob geschätzt, ne?
Grob geschätzt, ne?
Ja. Und würde er nicht durch das ganze Geld, was er mit den Waffen ausgibt, nicht einfach wahrscheinlich die Armut in Gotham so beseitigen können und so? Also eine Betthöhle weniger, ein Tabler weniger und, ne?
Does it come in black?
Genau. Naja, er ist ja eigentlich sehr lokal auf eine Stadt begrenzt. Also könnte er wahrscheinlich mit dem Reichtum wirklich was verändern. Ne?
Ja.
Naja, dann ist die andere Variante mit dem als Fledermaus verkleiden genauso gut.
Ne? Heal the world. Man muss unbedingt noch erwähnen, der schwedische Name des Comics, ne? Lederlappen. Das ist so geil.
Das ist so geil. Lederlappen. Das ist auch in jedem Nerd-Quiz natürlich gibt diese Frage immer, mit, ne? Lederlappen. Das ist auch so geil, aber na gut, ich meine, das ist wie, weißt du, das ist ein Fledermauskostüm, wenn man so grundsätzlich drüber nachdenkt, ist ja schon so ein bisschen lächerlich. Also, das ist so wie bei, jetzt mal ehrlich, so wie bei He-Man, mit dieser Friese musst du der stärkste Mann im Universum sein. Du hast gar keine andere Wahl, weißt du?
Aber das ist ja eigentlich bei fast allen von diesen Superhelden, ne? Wenn du eigentlich mal Wolverine oder wie auch immer, die Kostüme an sich sind ja eigentlich bei Licht betrachtet immer relativ peinlich, ja. Also da ist ja eigentlich Batman sogar noch eigentlich vorne dabei mit seinem Mantel und so. Ne? Mhm.
Man, du kannst, wenn du einen Umhang trägst und nicht Batman bist, ist das immer schwierig.
Nee, aber Batman, ja, ist auch ein super Pick, ist bei mir auch die letzten Jahre ordentlich gewachsen. Ich habe dann irgendwann auch mal die Frank Miller Comics entdeckt und so weiter und dann gibt's ja auch ein paar ganz gute Comicfilme. Gefällt mir auch gut und die letzte Version fand ich auch super.
Ich fand auch Affleck so gut als Batman.
Ich fand vor allen Dingen Jeremy Irons gut als sein Butler.
Ja, stimmt, ja.
Was ich auch finde, ist der Dark Knight Rises, das war bei mir, das ist sowas, kennt ihr das, wenn irgendwann irgendwas so populär ist und du es überall siehst, dass du es eigentlich gar nicht mehr wertschätzt, weil auch, keine Ahnung, jeder edgige 16-Jährige diesen Joker halt als Profilbild hat. Und dann habe ich den Film aber irgendwann mal vor anderthalb Jahren wieder gesehen und gemerkt, und
manche.
Der ist ja wirklich so geil, ja. Also
ja, aber was heißt denn edgige 16-Jährige? Ja. Auch manche mit Mitte 40, also habe ich gehört. Aber sehr coole Typen mit Mitte 40.
Ja, die sind die Ausnahme. Nee, aber wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was man halt an jeder Straßenecke sieht, dann nimmt man sie irgendwann gar nicht mehr so, als es gut war.
Ja, also wie du findest irgendwie auf jedem zweiten Unterschenkel findest du ein Why So Serious Tattoo.
Ja, genau. Ja,
in unserer Generation.
Ich stehe da immer, genau, das ist so das Tribal der 2000er Jahre. Ja, weißt du, so nach den, in den 90ern, alle, die da schon zum, alt genug waren, meinem Tätowierer Ja zu sagen, hatten ja dieses Armen-Tribal auch von Seth aus, vom Dust the Dawn.
Oh Gott. Ne?
Inklusive der Lücke, weil es unter der Achse sehr wehtut, mit der obligatorischen Lücke. Und später dann in den Nullerjahren hat jeder, ich stehe heute noch in Vorstellungsrunden, sage ich immer, wissen wir, wie man Serious richtig schreibt? ChatGTP, sag mir, buchstabier mir kurz. Nee, aber ja.
Ja, mein Sohn spielt momentan Mortal Kombat 11, wie blöd. Und da gibt's ja auch den Joker dann als Charakter drin. Mhm. Den spielt er mit am liebsten und er ist auch mega dargestellt da drin. Ach so, vom Kampfstil her und natürlich komplett überzeichnet, Mortal Kombat halt. Aber die haben sie auch mega eingefangen da.
Mhm.
Fatality.
Mhm.
Fatality. Also ich muss auch sagen, ich unter der Wahl meine, also noch schwieriger als die Wahl, diese mit diesen Figuren, das variiert ja bei Filmen, ist es ja noch genauso schlimm. Aber ich würde seit 15 Jahren, auch wenn mir jetzt jemand eine Knarre vor den Kopf hält und sagt, sag mir deinen Lieblingsfilm, würde ich Dark Knight nehmen. Tatsächlich. Das wollte ich nur noch zu Batman sagen, weil ich den wirklich, wirklich großartig finde.
Ja. Ja, da machst du jetzt aber noch ein ganz anderes Fass aus.
Nee, das ist dann für eine andere Folge. Wollen wir noch? Ich habe noch drei Ersatzcharaktere, ja, die wir nur runterrattern können.
Lass mal noch kurz jeder noch mal drei Honorable Mentions ohne große Kommentare einfach raushauen, dass wir sie nicht vergessen. Ja?
Drei? Bist du verrückt?
Oder wie viel? Hauptsache nicht kommentieren. Kannst du auch. Tilo, du dir scheint es auf dem Herzen zu liegen. Hau
Ersatzcharaktere.
Spock.
Ja. Mhm.
Auf jeden Fall.
Kenn ich.
Noch nie gehört, ne? Tony Soprano.
Oh, war bei mir auch in der Auswahl, ja.
Weil der so meme-mäßig halt durch die Decke gegangen ist. Und Mr. Bean.
Ah, der war bei mir sogar auch dabei, aber nicht als Mr. Bean, sondern als Edmund Blackadder aus Blackadder.
Stimmt, auch Alter, stimmt. Auch
hat
geil.
Hat bei mir auch einen sehr hohen Stellenwert.
Blackadder war aber nicht, war das, wo die diese Szene hatten im Ersten Weltkrieg, wo sie dem Typen vor dem Sturm im Schützengraben noch diese riesige Uhr geschenkt haben?
Also, ja, war das in der letzten Staffel. Blackadder, ja,
ne?
Ja.
Wir wollten ihnen noch ein Geschenk machen. Wir müssen jetzt aber los, aber sie haben doch Geburtstag, können wir nicht noch, gib mal die Uhr und dann geben sie diese riesige Uhr durch und das ist.
Cool. Gregor, bei dir, wer war noch drin?
Ich hatte meine Ersatzcharaktere, die sind so ein bisschen, also Benjamin Sisko. Tatsächlich von Deep Space Nine?
Nein.
Mhm. Ernsthaft, wirklich. Mhm. Das ist eigentlich mein Lieblings.
Ist das Star mit den Lichtschwertern?
Ernsthaft. Das ist der mit den Lichtschwertern, ja. Wir haben doch gesagt, Star Trek geht. Also es wäre wirklich Benjamin Sisko, auch wegen der Entwicklung. Ich liebe die Figur. Al Bundy.
Ja. Hatte ich auch da, ein bisschen drüber nachgedacht.
Ich hab dich bei Sledgehammer, habe ich dich gefühlt.
Ja? Ne? Wobei ich hätte Jefferson genommen.
Ja, aber ey, Bundy ist halt, was, er gibt halt nicht auf, halt irgendwie, dann trotzdem dann in seiner Resignation. Und einfach nur der Ikonen halber und der Langlebigkeit halber, Homer Simpson.
Mhm. Ja, auch, eigentlich.
Einfach wegen der Langlebigkeit und der Ikonenhaftigkeit und dem, der ist ein Mann, der bereit ist, alles zu opfern, damit er selbst gerettet wird. Und da habe ich Respekt vor.
Mhm. Dachte, du nimmst Mo.
Denk immer dran, ich habe Frauen, töte mich nicht, ich habe Frauen und Kinder, nimm sie. Nein.
Also bei mir ganz klar, ganz knapp dran vorbei, Johnny Van Owen aus Cool as Ice, gespielt von Vanilla Ice.
Ich wusste es,
absolut,
Mann.
Einer von meinen Lieblingsfilmen ever ist.
Auch zu Recht.
Auch zu Recht, absolut ein Meisterwerk, wirklich. Aber man muss sich drauf einlassen können, man muss es fühlen. Ja, der war ganz hoch, dann Adama aus Battlestar Galactica, aber von Edward von hier Olmos gespielt, also nicht hier Ben Cartwright.
Stream.
Nein. Nicht. Der war noch
kontrovers,
ja, der war noch hoch im Kurs bei mir.
So say we all.
Ja. Mhm. Und Tristan Thorne aus Stardust, der Sternenwanderer. Hauptcharakter aus Neil Gaimans Sternenwanderer. Okay. Der war auch noch bei mir ganz oben mit dabei.
Ja, ich hatte noch Hellboy, aber habe dann beschlossen, dass ich als Charakter ihn gar nicht so cool finde, aber halt die Comics mega. Mhm. Dann, das war eigentlich mein erster Pick, aber ich habe ihn runtergenommen. Stromberg. Ich finde Stromberg einfach.
Ist ich glaube, ich habe Gregor fühlen das.
Ja, doch, das stimmt. Da hätten wir nochmal. Ich will nochmal neu.
Helios.
Helios. Ne? Ja, ja.
Und dann habe ich noch, aber hat sich halt leider dann irgendwie so hinten raus ein bisschen totgelaufen, aber ich finde eigentlich als Filmfigur Captain Jack Sparrow war nochmal sowas, das war ich die letzte in den letzten 20 Jahren, wo ich sagte, so ein Charakter, der nochmal so richtig irgendwie so einen Splash hatte, wo du, sowas hattest du vorher und nachher lange nicht mehr eigentlich. Ne?
Aber auch alles, jetzt helf mir mal, da war nichts dabei, was so in den letzten 20 Jahren so neu geschaffen wurde, oder? Bei uns jetzt, oder?
Boah, Saul Goodman bei mir, ne?
Ja, okay, gut, Saul Goodman. Der elfte Doktor ist aber auch nur eine Inkarnation des Doktors, also die Figur gab es ja schon eher.
Guts, ne? Also Berserk gibt es, glaube ich, auch noch nicht so lange.
Ja, auch das sah schon so ein bisschen so altbacken aus, ja.
Okay. Das sah schon so altbacken aus. Jetzt haben wir's jetzt, ich kann dir seine Adresse besorgen, Micha, wenn du
möchtest. Senioren-Comics.
Mehr, wobei, mehr doch seit 89.
Das ist das, ja, hat gut, als Profi okay. gleich ja, erkannt.
Aber vielleicht, ob das an uns liegt oder kommt so richtig geil. Ja, das ist schon hart. Ich hab da seine Adresse besorgt, ja. Ist da.
Also ein cooler
jetzt gesagt, aber Hallo, nimmt noch Columbo oder so.
Oh, ja, ja, Matlock.
Hannibal. Nee, aber ich finde schon, dass sowas schon den Test der Zeit ein bisschen bestehen muss, weißt du?
Ja, das war, richtig, ja.
Also doch Columbo.
Dann, ja, dann Mrs. Columbo. Ich bin natürlich, wenn ich von Columbo rede, dann denke ich natürlich nur an die Ära von Mrs. Columbo aus, von ja, genau. Kate Mulgrew aus den späten 70ern, wo sie die 23-jährige Ehefrau von dem N40-jährigen Mr. Columbo gespielt. Nee, also spannend. Mhm. Ja, Jay, habe ich auch gerade. Ja. Nee, natürlich gebe, wenn man da jetzt, ich habe noch, während wir geschrieben, habe ich neue Namen aufgeschrieben.
Mantis.
Fox also, Mulder.
Mantis. Ich finde immer noch die Mantis super. Fox Mulder, ja, Scully beispielsweise, Xena, Buffy.
Ja, jetzt also, nicht einfach alle deine Podcast-Placken hier, ja.
Jetzt muss ich natürlich auch, wenn es da doch nur einen Podcast gäbe, der sich mit Angel beschäftigen würde. Ah, wenn es da draußen, lieber Gott, warum? Nein, also sowas. Nein. Ne, also das ist natürlich, das gibt so viele verdammt gute, ikonenhafte Figuren.
Dale Cooper.
Keiner aus Deutschland übrigens. Stromberg wäre es gewesen.
Stromberg ist schon aus.
Basiert auf einer britischen Serie.
Ja, aber da muss ich noch, okay, jetzt gehe ich doch in die Diskussion, die ich gesagt habe, wir machen die. Aber ich finde tatsächlich, zumindest aus deutscher Brille, ist Stromberg besser als Michael Scott oder auch die englische Variante, weil es halt dieses Deutsche,
ja,
total
ist sehr deutsch. Viel mehr connecten, ja, das finde ich auch. Ja. Absolut,
das stimmt, aber Ricky Gervais ist schon großartig.
Ja, aber ich kann es nicht angucken, es ist mir zu arg.
Ja, Stromberg ist schon, ich freue mich auch auf den neuen Film. Ne? Bin ziemlich sicher, der wird geil. Der erste Film war geil.
Das hast du bei Nackte Kanone auch gesagt.
Ja, aber ich habe ja auch recht gehabt.
Ja,
Krokodil.
Da werden wir nochmal drauf zurückkommen.
Ich finde immer noch die Mantis. Kann man die Mantis und Miles Hawkins voneinander trennen als Figuren? Sind das zwei Figuren oder eine? Und natürlich, jetzt muss ich es noch bringen, natürlich der junge Max Zander.
Ja,
der Clown.
Der junge Mann. Lasko. Die Faust Gottes.
Lasko, wir hätten es mal aufmachen sollen. Lasko, die Faust Gottes und ne, der junge Max Zander. Der Clown. Ne? Hat eine bessere Bewertung als der Acolyte auf IMDb, ich wollte es nur sagen. Aber ist auch schwer, was zu finden, was eine schlechtere Bewertung hat.
Ja, da wollen wir jetzt nicht mehr einsteigen. Nee,
ist
später okay, Stunde.
Nein, ist ja gut.
Ist ja gut. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt 12 schöne Namen plus nochmal 12 weitere schöne gefunden. Also für mich war es echt schwerer als gedacht, aber ich glaube, da waren jetzt ein paar gute Sachen dabei.
Mhm.
Hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
War auch, glaube ich, on peak, dass wir 3 genommen hatten statt 5.
Ausgeartet. 5 wäre hart gewesen.
Wobei es wirklich weh tut. Eigentlich müsste man das einen Tag lang machen und wirklich eine Top 10 durchgehen. Mhm. Aber dann, wer will das haben? Ja, Leute, ich danke euch, dass ihr dabei wart.
Ja, gerne.
War
lieben gerne.
Wunderschön. Möge die Macht mit euch sein.
Tschüss.
Ciao.
Denkt immer dran. Er ist der Clown.